Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir, mein Name ist Oliver Plöger, ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Ich bin heute zu Gast im Norden des Ruhrgebiets, ne, Colin?
Oh, da fragst du mich jetzt was.
Am Rande des Ruhrgebiets.
Am Rande des Ruhrgebiets.
Im wunderschönen Witten.
Ja.
Bei Colin Sumro bei... Wie ist der Name deines Shops? Ich kann ihn mir nie merken.
Ja, Atramentum steht an der Tür.
Ja?
Ja.
Was bedeutet Atramentum?
Das ist Latein für tiefschwarzes Pigment.
Oh.
Ja.
Das macht irgendwie Sinn, wenn man deine Arbeit
hatte ich.
Kennt,
ich bin da irgendwie mal drüber gestolpert und habe dann auch gedacht, das könnte ja irgendwie tatsächlich passen.
Ja, mehr Arsch auf einmal geht nicht. Würde ich mal sagen. Colin, ich habe tatsächlich, das muss ich zuallererst fragen, bevor ich das vergesse, vielleicht eine bisschen absurde Einstiegsfrage, aber dein Name ist mir zum ersten Mal über den Weg gelaufen, oder habe ich gehört, vor über 10 Jahren von der Elisa Röver, ne? Mhm. Gruß an dieser Stelle,
ja.
Der hattest du, glaube ich, den Kehlkopf tätowiert, ne? So ein Mann oder sowas. Ne?
Ja.
Und sie nannte, ich dachte, wer hat das denn gemacht? Und dann meinte sie, Colin Sumro. Und dieser Name... Den habe ich mir sofort gemerkt, weil das meiner Meinung nach ein sehr ungewöhnlicher Name ist. Erklär mal dein, also Colin aus dem Ruhrpott, Sumro der Nachname, was ist da so der Ursprung?
Ja, also der ist eigentlich ziemlich banal. Also mein Papa war Englischlehrer.
Aha.
Deshalb Colin. Deswegen heiße ich Colin.
Ja.
Und
Farewell war schon vergeben.
den kannte ich natürlich damals natürlich nicht. Ja. Und Sumro ist, das hört sich ausländisch an, italienisch.
Ja.
Meine ich meistens auch von Leuten gesagt zu bekommen, dass das daher rührt. Aber es ist anscheinend tatsächlich deutsch.
Aha.
Es gibt wohl neben den Niagara-Fällen auch irgendwie die Sumro Falls. Das hat auch was mit deutschen Einwanderern zu tun,
krass,
anscheinend.
Okay.
Zumindest gibt es in Amerika auch, ich habe über Facebook lustigerweise auch eine Emily Sumro als Freundin, die mich mal irgendwie angeschrieben hatte, weil wir den gleichen Namen haben.
Ja, klar.
Naja, aber jedenfalls ist es angeblich auch deutsch. Es hört sich nur nicht deutsch an.
Ja, voll. Mhm.
Aber auf die Idee kommen, also das fragen mich viele.
Tatsächlich, ne? Weil es ist schon... Ein Kumpel meinte mal zu mir, Sumro klingt so ein bisschen wie so eine Wurst.
Ja, Zimbo, es gab doch Zimbo.
Ach genau, Zimbo, gab vielleicht deshalb, ne?
Zimbo, ja.
Die neue Sumro, jetzt auch mit Paprika.
Ja, nee, die Zimbo-Wurst gab es mal da.
Ja, stimmt.
Mhm.
Das gab es mal. Colin, du bist natürlich bekannt durch deine Blackwork-Arbeiten, durch deine schwarzen Arbeiten, durch deine... Ja, polynesisch angehauchten, deine tribal angehauchten Geschichten. Wenn ich dich auf einer Party kennenlernen würde und du würdest sagen, du bist Tätowierer und ich würde fragen, so, was machst du denn? Wie würdest du deinen Stil beschreiben, deine Tätowierung, die du so machst?
Ich würde wahrscheinlich sagen, ich mache monochrome Arbeiten.
Ja.
Da kann man sich wahrscheinlich dann auch erstmal nicht so viel drunter vorstellen.
Einfach.
Ja.
Mhm. In dem Fall schwarz.
Richtig. Also ich würde sagen, ich arbeite im ornamentalen Bereich, im Blackwork-Bereich. Das müsste man dann an der Stelle vielleicht ein bisschen mehr differenzieren.
Ja.
Ja. Mhm. Die meisten Leute können sich da dann erst was drunter vorstellen, wenn die vielleicht was sehen.
Ja, das heißt, du könntest deine Hände vorzeigen, deine
Halsseiten,
deine Arme, ja, die ja ganz schwarz sind, weil ja da sieht man das dann, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Oder ich zeige denen, wie gesagt, auch vielleicht sogar meine Arbeiten, dann wissen sie letztendlich ja, ja, natürlich dann auch, was ich meine.
Ja, aber so in Worten das zu beschreiben ist, ist natürlich
ja, ich
die Frage, also, wie weit das Gegenüber überhaupt in der Materie
richtig,
ist.
Richtig, ne? Ja, richtig. Genau. Also Blackwork, tribale Sachen. Viele denken natürlich, wenn man Tribals sagt, denken auch an diese typischen Disco-Tribals aus den 90ern.
Von Dusk Till Dawn.
Sowas, genau.
Genau. Ja,
ja. Das muss man dann vielleicht doch ja ein bisschen erklären.
Ja. Kommen heutzutage noch Leute rein, die solche 90er-Jahre-Tribals haben wollen, mitunter?
Bei mir jetzt nicht.
Ja.
Bei mir nicht. Also das kann ich gar nicht wirklich beantworten, ob diese Nachfrage besteht, aber ich persönlich habe die jetzt nicht.
Und wenn einer reinkommen würde, würdest du ihm das machen oder würdest du eher sagen, ah komm, machen wir lieber einen ganzen Sleeve draus als ein einzelnes Ding drauf?
Puh, also ich habe, in die Situation bin ich noch gar nicht gekommen, ehrlich gesagt.
Ja, okay.
Also ich habe sowas natürlich früher mal gemacht, aber das ist mittlerweile, ne, gibt es diese Anfragen nicht.
Ja, ja, ja. Woher rührt deine Vorliebe für Schwarz? Wann trat das in dein Leben? Also ich könnte mir vorstellen, du hast wahrscheinlich, wann hast du dich zum ersten Mal tätowieren lassen? Mitte 90er so?
Ich habe mich, ja, zum, also ich habe mich mit 18 das erste Mal in einem Studio tätowieren lassen.
In welchem Studio war das?
Es gab mal hier in Witten einen Tätowierer, der hatte, ich glaube, der Laden hieß Tattoo Factory.
Okay.
Und da habe ich mir einen asiatischen Drachenkopf, aber auch ein bisschen, also so von der Frontansicht, Frontalansicht, aber auch komplett schwarz ausgefüllt tätowieren lassen auf die Schulter.
Ja.
Ich habe aber tatsächlich das erste Tattoo irgendwie mit 15 in einem Badezimmer von einem Kumpel. Da haben wir uns irgendwie mit vier Leuten gegenseitig tätowiert. Nee, Quatsch, der Micha hat das alles gemacht, glaube ich, ja. Der hat uns alle tätowiert. Wir sind also so eine kleine Gruppe Kumpels gewesen von vier Leuten und da haben wir uns dann alle ein Tattoo irgendwie gemacht. Beziehungsweise der Micha hat das gemacht, ja. Überm Knöchel so ein kleines gepunktetes mit Bindfaden, Nadel und Bindfaden, so wie man das, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Kneipengeschichten vielleicht von früher kennt.
Okay, da kommen wir später noch zu. Du hattest dann angefangen, dich tätowieren zu lassen. Weil ich will natürlich darüber hinaus, wann dieses Schwarze
angefangen zu tätowieren, da habe ich aber alles Mögliche gemacht. Ich habe angefangen mit den Sachen, die damals auch sich ganz gut geeignet haben, um die Technik so ein bisschen zu erlernen. Ich habe chinesische Zeichen ganz viel tätowiert, diese typischen Arschgeweihe.
Ja.
Und dann hinterher auch in allen Stilrichtungen, jetzt nicht im Realismus, gearbeitet, habe aber irgendwann mal festgestellt, dass, da habe ich aber schon ein paar Jahre tätowiert, dass mich viele Dinge nicht mehr wirklich ansprechen und habe mich dann gefragt, wo möchtest du denn eigentlich mal hin? Oder wo siehst du dich in einer Zukunft von ein paar Jahren oder so?
Das war vor 15 Jahren?
Ah, das muss so um, ja,
ungefähr.
Ja, vor gut 15 Jahren gewesen sein, ja. Und da bin ich bei den Tribals wieder gelandet. Letztendlich auch durch, ja, da gab es auch diesen Film Apocalypto von Mel Gibson. Keine Ahnung, ob er dir was sagt.
Nee, sag
großartiger
nichts.
Film.
Mhm. Wie waren da solche Tätowierungen vertreten?
Das ist halt, der Film handelt von so einem Maya-Stamm, der von einem anderen überfallen wird und dann sind da diese Krieger und diese Stammeskultur ganz stark zu sehen und eben auch Tätowierungen und die sind halt sehr
martial,
sehr, sehr simpel auch gehalten, teilweise auch nur einfach schwarze Streifen.
Ja, ja, genau.
Und
das meine ich mit martialisch, also sehr
grob. Ja.
Aber großflächig.
Aber großflächig, ja. Und sehr haben eine große Distanzwirkung auch irgendwie. Und das hat mich ziemlich stark angesprochen. Einfach auch, weil sie auch so eine Gewissheit von Haltbarkeit vermitteln.
Total. Ist für immer da.
Ist für immer da.
Und wenn, länger.
Und wahrscheinlich.
Wenn du mal ausbuddelst nach einem Jahr, ist es noch da. Ne?
Ja. Also das war halt etwas, was mich stark angesprochen hat. Und dann eben auch, der Hintergrund ist ja dann auch oft interessant. Warum sind die Streifen so angeordnet, wie sie angeordnet sind? Das alles hat mich irgendwie gereizt und dann hat sich das so entwickelt.
Hattest du mal recherchiert, wer vielleicht in dem Film, für den Film, die Designs gemacht hat?
Oh, das weiß ich jetzt nicht.
Also irgendwer, das wird ja wahrscheinlich jetzt kein Set-Designer gewesen, der einfach mal was draufgemalt hat.
Ich weiß nicht, ob der Leo Zulueta da vielleicht seine Finger mit im Spiel hatte oder ich, das kann ich nicht beantworten.
Ja, ja, okay.
Ich weiß nicht, der wird Mel Gibson vielleicht den passenden Designer für angeworben haben.
Ja, ja, okay. Und dann, gut.
Ja, und dann hat das irgendwie so, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das genau dieser, also dass das nur dieser Film war. Aber das waren so Überlegungen, die einfach in diesem Zeitraum losgetreten wurden und wo ich einfach ein bisschen in mich hineingehorcht habe und dann festgestellt habe, okay, das ist auf jeden Fall so eine Richtung, in die ich mich vertiefen möchte.
War das die einzige Richtung oder gab es vielleicht noch eine andere, wo du dachtest, das könnte ich mir auch vorstellen?
Ja, so das asiatische, japanische fand ich auch immer schon,
also auch schon ansprechend.
Auch so diese Ganzkörperkonzepte, die fand ich dann immer schon sehr ansprechend. Ja. Die funktionieren ja auch, wenn man jetzt diese ganz traditionellen japanischen Geschichten sieht, dann ist das ja auch, wenn man den Hintergrund betrachtet, ja auch fast schon irgendwie tribal-mäßig, ne? Diese großen Wirbeln oder so bei den Wind und vielleicht auch bei den Wellengeschichten oder egal, ne? Die Felsen, das alles ist ja schon sehr, sehr massiv und spielt mit den Körperformen dann auch mit.
Ja.
Und da gibt es ja in dem Blackwork-Bereich eben auch mehrere Spielarten, ne, sei es jetzt Dotwork oder eben wirklich das Tribale oder einfach wirklich Blackwork mit schwarze Flächen, mit Mustern kombiniert. Da habe ich mich dann irgendwie zu Hause gefühlt.
Wie bringt man das dann auf den Weg? Also geht man dann, du hattest in welchem Studio damals gearbeitet?
Ich habe damals bei Rocklin noch gearbeitet.
Ja,
in Witten hier.
In Witten auch, ne?
Ja.
Da sagt man doch nicht von einem Tag auf den anderen so, Leute, übrigens, ich mache jetzt nur noch Stammestätowierung.
Nee, nein, das ist natürlich ein Prozess, der sich etwas längerfristig dann irgendwie vollzieht. Und,
hast du dann auch erstmal mehr in die Richtung gemalt und so?
Ja, um das auszuprobieren? Ich habe dann ein bisschen in die Richtung gearbeitet und habe dann auch versucht, das so ein bisschen zu pushen, indem ich dann vielleicht auch mehr diese Arbeiten veröffentlicht habe und mit Kunden gesprochen habe, wenn die Ideen hatten, die ungefähr in diese Richtung gingen, dass man das ja vielleicht auch anders machen könnte und dann das ganz langsam irgendwie versucht, in die Wege zu leiten.
War das vor 15 Jahren? Klar, jetzt, also spätestens auch seit Instagram gibt's immer mehr, wird sich immer mehr spezialisiert. Mhm. Ne, für jede Nische gibt's halt mittlerweile Kunden, weil es ist ja für jeden verfügbar. Aber vor 15 Jahren, also so Blackwork, also besonders in war das nicht, oder?
Das weiß ich jetzt auch nicht. Das fing an, ne? Mit Mandalas vielleicht auch.
Ja, okay. Ja.
So Dotwork, es gab es schon. Ja. Es gab es schon. Es ist natürlich nicht so breit aufgestellt gewesen, wie es heute der Fall ist. Aber ich glaube, die Anfänge waren damals schon irgendwie auch da. Und ich meine, die Tribals, die gibt's ja auch schon immer, ne? Also polynesische Tätowierungen, ob jetzt Marquesa oder Samoa oder die ganz prägnanten Maori-Geschichten, die gab's ja auch schon immer. Die sind ja im Prinzip auch von solchen Trends eigentlich irgendwie unberührt geblieben. Ja. Natürlich waren die vielleicht mehr oder weniger in den Medien vorhanden, aber da war es ja schon.
Problem war natürlich auch in den 90ern, wenn einer irgendwo im Pott in irgendein alter Biker ein Tribal gemacht hat, zu 90% wusste der wahrscheinlich nicht, wer Leo Zulueta ist, weißt du, wo das überhaupt herkommt.
Das
wird so sein. Weil es wurde dann irgendwann so verwässert, ne? Hier ist eine Vorlage, dann zeichnest du die um, dann nimmt ein anderer die wieder, ne? Und dann ist irgendwann vom ursprünglichen, dann kommt noch ein Smaragd rein, grüner oder so, und irgendwann ist nichts mehr von dem ursprünglichen da.
Ja, ne? Absolut.
Ja.
Absolut, ja.
Und Wo bist du dann in die Recherche gegangen, um solche Sachen zu finden, um dich zu orientieren? Was waren da so deine Vorbilder? Waren das so Leute wie bereits genannt Leo Zulueta? Ich kann mich an diese ganzen Londoner Leute erinnern. Zed Le Hed gab's, Curly, Alex Binney.
Richtig,
wo hast du da deine Fühler ausgestreckt?
Gut, ich habe natürlich dann aufgesogen, was ich konnte, durch Zeitschriften und Medien, was man so fand. Klar, die von dir genannten Namen, die kannte ich jetzt alle auch aus, ja, ne, den Tätowiermagazinen und so weiter. Hab dann auch versucht, ein bisschen, durch Bücher, durch Recherche in Bibliotheken auch ein bisschen was zu kriegen. Da ist natürlich ein bisschen, ja, beschwerlich auch gewesen, die Suche, aber was natürlich auch immer hilft, ist zu reisen zum Beispiel oder sich Wohin? Mit Leuten zu kontakten.
Wohin bist du gereist, wo du solche Sachen gefunden hast?
Ja, ich bin 2015, das ist natürlich dann schon ein bisschen später erst gewesen, auch in Neuseeland gewesen.
Ah, okay.
Und auf Hawaii war ich auch schon 2008.
Ja.
Ja. Und da
Wie lange hat es in Neuseeland gedauert, bis du jemanden mit einem Moko getroffen, gesehen hast zum ersten Mal? Sind die da im Alltag?
Sind die da zu sehen? Das ist ganz anders akzeptiert in der Gesellschaft in Neuseeland. Also da wird das ja als sehr positiv angesehen, wenn Leute wirklich so einen Schritt machen und sich so ein kulturelles Erbe so so eindeutig sozusagen dann auch ins Gesicht schreiben.
Genau. Im wahrsten Sinne, weil Moko ist ja dieses klassische unter der Lippe bis zum Kinn runter, diese Tätowierung, ne?
Und das ist auch in den Medien also ganz, ganz stark vertreten und auch anerkannt, ne? Das sieht man dann auch im Fernsehen.
Ich habe tatsächlich vor zwei Wochen war das eine Nachricht, dass von der bekanntesten neuseeländischen Nachrichtensendung, dass zum ersten Mal jetzt eine Sprecherin tatsächlich von Moko hat.
Ja, das ist mir gestern auch noch lustigerweise auch von dem Kunden, den ich gestern hatte, noch erzählt worden. Ja. Der war auch in Neuseeland, hat da seine Frau kennengelernt, deswegen kamen wir da auch drauf. Ja,
okay.
Ja, genau. Und ich habe war öfter in der Schweiz, habe gearbeitet bei der Jacqueline Spörle.
Jacqueline Spörle.
Und da war auch damals noch der Kalen Paris, der ist ja Neuseeländer.
Der sagt mir jetzt gar nichts, aber
okay. Ja, der ist, der Papa von ihm ist, glaube ich, Samoaner. Aha. Und die Mutter ist, die ist Neuseeländerin, wenn ich das jetzt richtig erinnere, aber ich glaube schon. Und da gab es dann natürlich auch noch irgendwie Input, ne? Also durch die Jacqueline erstmal, ganz klar.
Die ist die auch schon vom Rob-Kost, ne? Die
waren ja, das wusste ich nicht. Ich habe mich lustigerweise damals beim Rob auch kurz vorgestellt gehabt, als ich, weil es war klar, dass
du grinst
ich
mein, schon so, das ja, klingt das, so ein bisschen nach Fettnäpfchen.
Ja, das war irgendwie genau. Da war klar, ich werde ein bisschen in der Schweiz sein. Meine damalige Freundin ist Schweizerin und dann war mir Triple X halt ein Begriff.
Ja.
Da hat auch damals noch der Roberto gearbeitet. Ich weiß nicht, Roberto Seifert, der wird dir auch was sagen.
Ja,
ne?
Genau.
Und den kannte ich halt und dachte so, ja klar, fragst du mal, was da so abgeht bei denen. Und dann sagte meine damalige Freundin, sagte ja, hier, und dann um die Ecke ist auch hier direkt Corazon Tattoo. Und da dachte ich so, ach ja, cool. Das ist ja eigentlich von den Arbeiten her noch vielleicht sogar ein bisschen ansprechender für mich. Gehst du da mal hin? Und dann lief das irgendwie so, dass der Rob damals sagte so, ja, alles klar, cool, jetzt sind wir gerade hier so ausgelastet, melde dich doch nochmal irgendwie, so irgendwie ein paar Wochen oder so. Und bei der Jacqueline bin ich dann halt vorbei und da hat das dann irgendwie sofort alles irgendwie gut irgendwie hingehauen. Ja. Und dann habe ich hinterher erfahren, dass die beiden mal verheiratet waren. Mhm. Und dann hat sich der Rob tatsächlich auch nochmal gemeldet und dann habe ich ihm irgendwie erzählt, ja, total geil, ich bin jetzt bei Corazon und so. Und da hat er sich aber danach, hat er sich nicht mehr gemeldet. Ah, und dann habe ich aber auch erst erfahren, dass die mal verheiratet waren und ich kannte das alles.
Wahrscheinlich nicht im besten Auseinander und du das, so voll in die Scheiße gelassen.
So, es war mir nicht bekannt.
Ja, aber dir war es halt einfach nicht bekannt. So,
ja.
Ne? Ja, okay. Ja. Und als du in Neuseeland 2015 sind wir da jetzt immer noch. Als du da ankamst, hattest du im Vorfeld so ein bisschen was in die Wege geleitet?
Das war durch einen Kalen tatsächlich.
Ach so.
Also der Kalen sagte, wenn du da bist, genau, da war ich dann, die haben aber tatsächlich auch kein keine Maori-Arbeiten gemacht tatsächlich. Also ich habe da in einem Studio gehabt, das war auch so eher so ein bisschen privat gehalten.
Wo war das in Neuseeland?
Das war in Auckland.
In Auckland, in der Hauptstadt.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, krass.
Und die machen Sacred, dann. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Sacred.
Ja, so ein Name, den ist in der Tattoo-Welt jetzt nicht so selten.
Nicht so selten, ne? Jetzt muss ich aber gerade mal selber überlegen, ob ich mich richtig erinnere, weil da gab es 2 Studios. Mhm. Naja, auf jeden Fall waren super coole Leute. Und
die solche traditionellen Arbeiten aber nicht gemacht haben.
Nee, die haben wirklich westliches tätowiert.
Aber du hast die damals schon gemacht.
Ich habe die damals schon gemacht. Ich habe jetzt aber, muss ich auch dazu sagen.
Wie absurd ist das denn?
Ne? Bitte?
So, im Islam ist es schon sehr absurd, ne? Du fährst als Deutscher nach Neuseeland und machst da neuseeländische, in Anführungszeichen, Tätowierung.
Ja.
Und die vor Ort machen westliche Tätowierung.
Ja, ich meine, da gab's alles Mögliche. Ja, genau. Ne? Die haben natürlich auch für die ganze, das ist ja, die sind ja auch wirklich gut bestückt mit Studios. Da gibt's natürlich auch diese typischen Touri-Fallen, die mal eben da so ein kleines Maori für den Weg sozusagen mitgeben. Ja. Aber ich habe mich da ganz wohl gefühlt. Ich bin da aber auch wirklich nur ein paar Tage gewesen zum Arbeiten, weil wir natürlich da auch ein bisschen gereist sind in Neuseeland. Weil wenn man da ist, dann will man ja ein bisschen was vom Land sehen.
Natur ist ja da nicht so die schlechteste. Was
man ganz genau.
Ich war noch nicht da, ne? Aber irgendwelche Bücher oder sowas kann man da dann kriegen, wo dann halt noch, also einfach Literatur, wo halt
Was mich ja auch immer schon, es gibt natürlich dieses typische von den Steinen, das ist aber dann halt das Marquesa-Kunst betreffende Buch.
Ja.
Das hat jetzt mit der Maori, ist natürlich eine andere Inselgruppe und so weiter, hat damit erstmal nichts zu tun. Ist das, was die meisten Leute hier in Deutschland oder in Europa meinen eigentlich, wenn sie sagen, ich hätte gerne ein Maori-Tattoo.
Ah, okay.
Dann meinen die ja im Prinzip das, was The Rock
genau, richtig.
irgendwie hat. Und das ist dann aber eher diese Marquesa-Richtung.
Okay.
Aber anscheinend plöppt es bei Google unter Maori auf. Und insofern ist das immer so ein kleiner Verwechslungsaspekt, der da auftritt. Es gibt dieses von Karl von den Steinen. Das ist jemand gewesen, der eben in 1800 so und so die Inseln da besucht hat.
Okay.
Müsste jetzt auch das Jahr nochmal genau nachgucken, will mich jetzt nicht festlegen.
Ja.
Und der hat das sehr akribisch dokumentiert, wie die Eingeborenen dort tätowiert waren.
Das heißt, das wurde abgezeichnet, weil fotografieren war ja noch nicht.
Ja, das wurde abgezeichnet.
Das ist ja das Geile dann an so groben Arbeiten, weil die kannst du ja dann auch wirklich ganz gut abzeichnen, ne?
Ja, die waren aber jetzt auch, also was heißt grob, das ist natürlich so bei dieser Geschichte, die sind von der Distanz ziemlich gut zu lesen, aber du hast eine gewisse Komplexität auch immer noch vorhanden, je näher du rangehst.
Also, das ist nochmal Muster innen drin sind oder
richtig.
Sowas. Ne?
Also die sind schon in sich ziemlich komplex, diese Geschichten, also diese Marquesa-Sachen.
Das ist natürlich eine interessante Frage ist, ob sich der Zeichner wirklich die Zeit genommen hat, das wirklich minutiös abzuzeichnen dass das auch tatsächlich vereinfacht hat. Und das ist das ja, was heutzutage dann noch ankommt. Vielleicht war es ja im Original noch mal detaillierter, man weiß es ja nicht.
Es gibt tatsächlich auch einige Fotografien, Schwarz-Weiß-Fotografien in dem Buch.
Okay.
Und das ist schon sehr, sehr viel Aufwand gewesen, wie der da betrieben wurde. Also wenn man das Buch mal in den Händen hält, dann kann man das so ein bisschen einschätzen.
Ja.
Das ist schon echt abgefahren, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde, das so zu porträtieren und zu dokumentieren.
Ja.
Aber das Buch ist auch, das ist auch vergriffen, das kriegt man jetzt nicht überall einfach so.
Okay.
Und ist aber eine sehr aussagekräftige Quelle an Informationen.
Ja. Worauf ich gerade hinaus wollte, du hast dich auch selber wahrscheinlich farbig tätowieren lassen.
Mhm.
Damals, als du losgelegt hast, man fängt ja erstmal an zu sammeln und so und hast dann aber selber auch für dich irgendwann entschieden, so, jetzt will ich auch mir selber nur noch, also in Anführungszeichen nur noch schwarze.
Ja, also schwarze. Das fing bei mir an, auch erst mit, wie gesagt, mit rein schwarzen Motiven. Irgendwann im Laufe der Tattoo-Laufbahn hat das dann aber auch, fand man auch farbige. Ich fand diesen asiatischen Stil auch interessant, Schattierungen und so weiter. Mhm. Und dann habe ich auch mich in dieser Richtung tätowieren lassen.
Mhm.
Ja, und irgendwann mal, das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, also es hat natürlich dann schon auch einen Zeitpunkt gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, die farbigen Sachen sprechen dich nicht mehr so an. Das wird jetzt schon eher was großflächiges Schwarzes in Zukunft werden.
Hast du im Moment überhaupt noch auf dir farbige Sachen drauf?
Irgendwo? Nein.
Gar nichts mehr?
Nee.
Das überdeckt auch alles, ne?
Ja.
Ja, okay.
Und das wurde dann halt immer mehr.
Ja.
Und dann gab es vor, wann war das jetzt? Das war kurz bevor unsere geliebte Pandemie zugeschlagen hat.
Mhm.
Das muss Ende, ja klar, Ende 2019 beziehungsweise Anfang 2020 gewesen sein. Da kam ich von einer Reise zurück und habe irgendwie gemerkt, nee, also so will ich nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, sozusagen die letzten...
Ganz kurz, weil du auf der Reise auch mal in Badehose am Strand standest und da gab es Fotos und da hast du gesehen und dachtest so, nee, komm, das,
ja,
Bunte, das muss da alles weg.
Ja, ist jetzt nicht so, als ob ich mich nicht sonst mal irgendwie mal nackig sehen würde, aber...
Ja, aber so
irgendwie
speziell,
wann
sieht man sich schon mal aus der Distanz von hinten oder
ja,
so? Ich denke auch jedes Mal, wenn ich mal ein Strandfoto von mir sehe, denke ich so, boah, ey, ganz schön tätowiert, ne?
Ja, es gab
so,
mal...
Wenn du nur vorm Spiegel stehst, ja nur mal so ein Ausschnitt, du siehst dich ja selten ganz so.
Also diesen Moment hatte ich tatsächlich nach einer Norwegen-Reise, da gab es Fotos.
Steht man öfters mal nackt am Strand,
ne? In Norwegen steht man nicht öfters nackt am Strand, aber man springt öfter mal nackt nach einer Sauna in so einen kalten Bach.
Ah, okay,
ja. Zumindest hab ich das damals getan und das war eine Situation, wo ja irgendwie auch ein Foto entstanden ist. Und dann habe ich gesehen, da hatte ich meinen Rücken noch nur zu einem Drittel sozusagen fertig. Und da habe ich, das war wie so eine Lücke, die Beine waren zu. Der Schulterbereich war zu und in der Mitte klaffte eine riesen Lücke und ich habe nur gedacht, Alter, wie sieht das denn aus?
Ja, ja.
Und das war dann das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, so okay, das kannst du so nicht lassen.
War bei mir so ähnlich.
Ja.
Ich dachte so, okay, du hast jetzt mittlerweile Hände und Hals auch tätowiert und dann so der Alter, mach den Rücken, das ist ja mega peinlich.
Ja, einfach. Ja, oder es sah furchtbar aus.
Ja, klar.
Also
ja, ja.
Für mich persönlich jetzt dachte ich nur, das will ich so nicht.
Genau.
Ja. Und so, ja, und dann stand ich, wie gesagt, nach dieser einen Reise vor 2-3 Jahren da vorm Spiegel, meine ich, und habe dann auch gesagt, nee, also da sind so viele einzelne Sachen noch, die irgendwie so zusammenhangslos gesammelt wurden, die auch, also das waren schöne Tätowierungen, gar keine Frage, aber die, das wollte, also nee, ich habe dann gemerkt, das gefällt mir einfach nicht.
Ja.
Und habe dann tatsächlich angefangen, mir zu überlegen, ja, wie machst du das jetzt? Was gibt's da für Möglichkeiten? Wie kriegen wir das alles irgendwie noch zusammen? Ne?
Schwarz,
ja. Also ist jetzt so gelaufen, dass es tatsächlich also Arme und Beine fast auch komplett schwarz sind.
Ja.
Aber das, wenn man mich jetzt sozusagen
was heißt fast komplett,
also die Arme sind schwarz,
komplett schwarz,
und aber
bei den Beinen sind noch
Muster vorhanden.
Und das hat alles der Gerhard aus Berlin gemacht.
Ja, also es sind
jetzt Blut noch und Eisen, ne?
Genau, der ist jetzt bei Blut und Eisen schon seit einigen Jahren.
Ja
und es gibt noch einige Sachen, die sind auch lustigerweise von anderen Leuten von Blut und Eisen.
Aha.
Ich habe noch einen Schriftzug auf dem Bauch vom Ilja von Glaube, Liebe, Hoffnung.
Ah, ja. Der ist noch da.
Der ist noch da.
Weil der auch schwarz ist.
Der war nicht von vornherein schwarz. Da hat Ilja noch damals ein bisschen was mit Grün gemacht. Da war so ein Lichtkegel noch drin,
okay,
irgendwie.
Ja, wahrscheinlich in den 90ern oder so, ne? Ende 90er.
Genau. Also es war schon viel schwarz auch, aber er hat das so ein bisschen mit Grün noch aus.
So ein Frankenstein-Grün.
Ja, sowas.
Ilja viel schwarz und Frankenstein. Ja, das ist Ilja.
Das hat hier ein Kumpel von mir, der Flo, hat das mal irgendwann geschwärzt, hat ausgeschwärzt. Also der Schriftzug ist noch da, der wurde jetzt vor 2-3 Wochen von der Yvonne von Blut und Eisen noch mal ein bisschen überarbeitet, weil die darüber, da hatte ich so ein Dreieck mit Strahlen von ihr, das hatte sie noch mal so ein bisschen, die Strahlen noch mal ein bisschen erweitert und dann haben wir einfach in dem Zuge, weil er noch so, naja, zwischen dieser Stelle und dem Schriftzug gab es noch mal so ein bisschen Platz, dann haben wir das einfach noch mal so ein bisschen angepasst.
Mhm.
Genau. Und dann habe ich auch noch was von dem Hannes von Blut und Eisen. Also im Prinzip ist viel mittlerweile aus dem Laden, ja, das ist tatsächlich so entstanden.
Und als du damals aus Norwegen wiederkamst und den Entschluss gefasst hast, als du das Foto gesehen hast, bist du dann tatsächlich zum Gerhard hingefahren und hast gesagt, pass auf, das ist so der Plan, du hast dich dann mal nackt hingestellt und der zeichnet dann auf dir mal drauf los oder macht er Fotos und zeichnet dann da drauf oder wie geht
das? Also nach Norwegen war das mit dem Rücken die Geschichte, da habe ich, das habe ich selber gezeichnet, hatte Gerhard das geschickt und habe ihn gefragt, was er davon hält. Weil er wusste ja nun mal auch, der kannte mich ja und er wusste auch so, wie das bei mir schon alles so aussieht. Und wir haben dann, was den Rücken angeht, das haben wir, glaube ich, weitgehend so übernommen.
Ja.
Was jetzt aber den Schritt vor 2 Jahren angeht, da.
Das heißt mit den Beinen und so.
Mit dem Rest des Körpers, ja, im Prinzip. Ja. Da hatte ich ihn auch wieder kontaktiert und gefragt, ob er dabei ist, wenn wir das Ganze jetzt mal so im Prinzip mal angehen. Mhm. Und da hatte ich auch eine Skizze gemacht und er dann aber auch, und da war seine um einiges besser. Also der hatte da habe ich...
ja, man muss ja auch kriegen, was soll also ich denn kriegen, weißt du? Du kannst ja nicht alles vorzeichnen, er tätowiert sein, in Anführungszeichen.
Nein, also ich hatte da mir Gedanken gemacht und er hat dann gesagt, ey, warum, das war einfach völlig logisch, das was Gerhard da sofort gesehen hat,
okay.
Dass man da diese Form macht und nicht eine andere. Ja. Da bin ich sehr dankbar für.
Das heißt, du warst dann... Also wird das dann schnell weggearbeitet oder muss man sich da Zeit nehmen oder weil der Gerhard da so drauf spezialisiert ist? Ich glaube, du musst es wahrscheinlich nochmal anders tätowieren, wenn es ein Cover-Up ist, als wenn da nichts drunter wäre, oder missverstehe ich das?
Also das ging jetzt relativ gut und zügig bei mir tatsächlich, auch weil ich selbst bei mir ganz viel tätowiert habe während des Lockdowns. Also ich habe mich.
Also du hast selber Flächen schwarz.
Ich habe ganz viel bei mir geschwärzt, die Beine überall, wo ich dran gekommen bin. Ich habe die ganzen Oberschenkel gemacht und auch Wade selber, wo ich dran gekommen bin.
Aber er hatte
dann
die Outlines schon drauf gemacht.
Und du musstest. Nee, die bei den Beinen, ja doch, da wurden auch Outlines gemacht irgendwann mal zwischendurch, genau. Ja. Beziehungsweise mussten da auch gar keine überall hin, weil das einfach auch klar war, was da schwarz werden muss und was nicht. Also der Gerhard hatte ja vor Ewigkeiten schon mal meine Beine angefangen zu machen.
Ja, ja, okay.
Und da gab es dann einfach ganz klar, okay, Bereiche, die
negativ
galten dann einfach zu schwärzen und fertig. Ne? Und da habe ich dann,
wie geil, gesagt, also du kommst da an, er sagt so, heute machen wir ein Bein weiter und du so, ja, sorry, schon fertig.
Ja, wir haben uns dann zwischen diesen Lockdowns beziehungsweise auch danach dann um den Oberkörper das eben drum gekümmert, um das gekümmert, wo ich dann eben nicht hinkam. Ne?
Ja.
Und wo ich dann auch ja absolut mich da in den richtigen Händen befand.
Ja. Ist das inspirierend auch, wenn du bei denen im Laden bist?
Ja.
So, weil klar, bei dir sieht man, du machst ganze Arme und auch mal einen Rücken und so, aber bei Gerhard, wie heißt er eigentlich mit zweiten Namen? Also mit
Wiesbeck.
Genau, Gerhard Wiesbeck, sorry.
Hatte ja. Jetzt, ne?
Da siehst du ja dauernd komplette Bodysuits, die teilweise komplett fast schwarz sind und so. Ne?
Mhm.
Das heißt, in Berlin laufen einfach viel mehr Leinwände rum. Ne? Und Leute, die willens sind,
ja, das obwohl, zu machen. Ja, obwohl er ja auch Leute hat, die von außerhalb kommen. Aber sicherlich auch viele Berliner,
ja,
na klar.
Ja.
Ich glaube, das ist in Berlin. Es sind ja eh ganz viele Blackworker in Berlin.
Ja.
Die, da wird es im Sommer wahrscheinlich schon so sein, dass man da auf der Straße ab und zu mal etwas dunkler tätowierte Menschen sieht.
Ja.
Ja.
Ja, es ist schon ein Commitment, ne? Also das geht ja schon fast so ein bisschen, also ohne dass das jetzt despektierlich klingen soll, aber so Richtung Body Modification, ne? Weil du veränderst ja, du transferierst ja schon den ganzen Körper. Ne? Du holst ja nicht einen Arm ab oder so, dann war es das erstmal, sondern du denkst ja sofort.
Ja, also ich finde es halt.
Hast du ja auch gemacht dann.
Ja, für mich ist es einfach so, diese Denke ist für mich irgendwie ansprechender, also den gesamten Körper zu betrachten, genau, als jetzt nur einen Körperteil. Mhm. Macht für mich persönlich jetzt irgendwie auch mehr Sinn, finde ich auch irgendwie ansprechender, ist jetzt eine ästhetische Empfindung, die ich jetzt persönlich zumindest habe. Mhm. Aber es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass Menschen diesen Schritt nicht gehen, weil das ist natürlich auch ein extremer Aufwand, der dahinter steht.
Ja.
Ja. Aber inspirierend ist es bei Blut und Eisen auf jeden Fall immer.
Ja.
Also nicht nur, also wegen aller die Menschen, die da sind, die da arbeiten. Also die, da machen ja wirklich, alle, die da sind, machen ja wirklich tolle Arbeiten. Also
wie viele Leute arbeiten da?
Huch, wie viele Leute arbeiten da?
Ja, wenn du schon überlegen musst, wahrscheinlich über 5 oder 7, 8, sowas.
Ja, da sind auch immer irgendwelche Gäste. Ja. Also so genau weiß ich das jetzt nicht. Ne? Also ich bin da ab und zu natürlich da selber, aber da sind schon ein paar Leute, die da sind, ja, die da arbeiten. Ja.
Hast du da auch selber mal gearbeitet?
Nein, noch nicht.
Warum nicht?
Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Das hat sich bis jetzt nicht so wirklich ergeben.
Ja.
Nee, hat sich, ja. Also ich, ne.
Ja. Hast du Angst davor? Also du bist jetzt wahrscheinlich ziemlich komplett fertig.
Ja, mir hat letztens noch mal jemand gesagt, das ist ja wie mit Notre Dame, da muss man immer ein bisschen restaurieren.
Ah ja, genau. Okay.
Oder ich glaube tatsächlich, rumdoktern kann man immer. Also da gibt's immer Stellen, wo man noch mal so ein bisschen was weiß ich nicht, ein bisschen was nachbessern kann, ein bisschen was begradigen kann, vielleicht nochmal irgendwie so eine Mini-Lücke füllen kann. Es ist schon relativ, es wird jetzt vom Gesamteindruck nicht mehr viel verändern bei mir.
Hals vorne hast du noch frei?
Ja.
Da kommt sicherlich auch mal irgendwann mal was hin.
Boah, sag das nicht. Ich weiß es nicht. Ich will das noch nicht beschwören.
Ja. Also ja.
Nee, oh Gott, nee.
Ja, du also weißt, ich,
es ist noch, es ist noch so viel zu tun tatsächlich bei mir, weil ich bin halt auch sehr pingelig, was dann auch, ich sag mal,
das ist schwarz. Mir schon aufgefallen. Du bist auch in deinem Laden hier, ein sehr, sehr schöner Laden.
Dankeschön.
Es ist schon sehr, sehr sauber, sehr aufgeräumt.
Mhm, ja.
Und ich habe dir gerade schon das Kompliment gemacht im Vorgespräch, dass das eigentlich auch zu deiner Art zu arbeiten passt. Weil das ja sehr akkurat und minutiös ist und so. Und jetzt so ein Durcheinander würde dazu einfach nicht passen. So, ne?
Ja, keine Ahnung. Ich habe schon früher immer meinen Schreibtisch aufgeräumt, bevor ich für irgendeine Klausur buffeln musste oder für die Schule immer gelernt habe. Das war vielleicht auch eher so eine...
Am Ende bist du Tätowierer geworden.
Richtig, ne? Richtig. Hat überhaupt nichts gebracht.
Hätte auch sein lassen können.
Ja.
Überlegst du denn auch, oder wäre das eine Option? Da gibt es ja auch durchaus Leute, die das machen. Die machen dann erstmal satt schwarz alles und dann fangen die an mit weiß darauf rumzuarbeiten? Wäre das eine Option für dich oder sagst du da, ach komm?
Grundsätzlich nicht. Mhm. Also das ist jetzt, ich finde, also bei mir ist das ja jetzt auch nicht die erste Schicht, also an einigen Stellen sicherlich schon, aber an den meisten nicht mit schwarz. Da nochmal mit weiß. Es gibt coole Sachen, gar keine Frage, aber ich mag das ehrlich gesagt gut leiden, wenn das einfach satt schwarz ist.
Mhm.
Ja. Also das mit dem Weiß, diesen. Ich habe es letztens mit so einem Gedanken gespielt, hinten an den Waden mal so eine weiße Linie nochmal runter zu machen, weil das mit der Rückenansicht total gut harmonieren würde. Ob ich das wirklich mache, sei dahingestellt. Ich würde vorher erstmal alle schwarzen Stellen, die noch nicht so satt sind, wie ich sie gerne hätte, erstmal nacharbeiten lassen.
Okay, ja. Ist natürlich auch so ein Klischee, aber du kommst aus dem Metal so. Du hast jahrelang ganz viel Metal und Geballer gehört und so weiter.
Mhm.
Und ich meine, wenn es da eine vorherrschende Farbe gibt, dann ist das natürlich schwarz.
Mhm.
Hat das damals auch so ein bisschen in diese Findung mit reingespielt, dass sich das auch diese Cover-Artworks und so, also zumindest hat sich natürlich nicht abgeschreckt, weil du das ja gut fandest, aber dass dir das auch so ein bisschen
mit
reingespielt hat?
Wenn man jetzt diese ganze Metal-Szene mal so betrachtet, dann haben ja da viele eher so Horrormotive.
Ja, ja, okay.
So irgendwelche, eben Metal-Plattencover.
Ja.
Irgendwelche Dämonen, Teufel oder weiß der Geier was.
Ja, genau.
Das ist ja jetzt erstmal nichts, was so eine tribale Komponente in sich birgt.
Stimmt.
Also irgendwo weitergedacht vielleicht schon, je nachdem wie dicht man und wie man das Ganze natürlich jetzt irgendwie verpackt und aufzieht oder strukturiert, aber
Kerry King von Slayer, der hat einen ziemlichen Tribal Arm.
Der hat aber das typische so ein bisschen, weiß 90er. Nicht, 90er.
Ja, ne?
So.
Mit Paul Boos Fratzen dazwischen, glaube ich.
Genau. Noch, ne? Also ich habe auch damals einige Sachen von Metalband inspirierte Tattoos mir machen lassen. Die sind aber mittlerweile im Zuge meiner Gesamtmodifizierung tatsächlich auch geschwärzt worden. Sind teilweise noch vorhanden in der Form. Also sie bleiben sozusagen als Form stehen in einer schwarzen Fläche zum Beispiel.
Aha.
Weil die an der Stelle dann sonst würde es irgendwie keinen Sinn machen. Also es hat einfach designtechnisch Sinn gemacht, da einzelne Elemente sozusagen stehen zu lassen. Die sind aber irgendwie komplett geschwärzt, in einem Prinzip blind gemacht.
Okay.
Und das finde ich jetzt im Gesamtbild eigentlich auch ganz nett so.
Also wenn Licht drauf fällt, kann man das da noch irgendwie...
Nee, das nicht, aber du siehst einfach Formen von gewissen Motiven, die mal da waren. Zum Beispiel von...
Also die Outlines.
Genau. Eine schwarze Fläche in einer schwarzen Fläche, wo eine schwarze Fläche eine gewisse Form einfach hat.
Ja, okay.
Was waren lustigerweise das für Motive
und von welchen Bands?
Ich habe da was von Morbid Angel mal machen lassen, von dem Freddy Leo, der war mal Gasttätowierer hier in Witten, der kommt aus Argentinien, super, super Tätowierer im asiatischen Bereich hauptsächlich zu Hause. Ich habe lustigerweise auch noch so zwei so Schwalben, die jetzt mit Metal nichts zu tun haben, die sind auch schwarz gefärbt worden, die stehen jetzt noch so über den Knien Oberschenkel, passt aber im Gesamtbild finde ich das total abgefahren, wie das mittlerweile aussieht, weil so alte Sachen noch so stehen bleiben und die sind so wie die ja, weiß ich auch nicht, wie so einzelne Stationen des Lebens, die sich aber dann noch irgendwie im Gesamtkontext einfügen und jetzt auch da fast schon irgendwie Sinn machen. Also es fühlt sich so an, weil das ja ursächlich gar nicht so alles geplant war, dass das alles irgendwie jetzt zusammenkommt.
Ja, muss mir nachher mal zeigen, vielleicht mache ich da mal ein, zwei Fotos zu. Und ich hatte es gerade schon angesprochen, ja, wie ist das mit Kundschaft in Witten, mit Leinwänden?
Ich kann da immer so ganz wenig zu sagen, weil ich habe ja hier überhaupt nichts, was irgendwie Streetshop-mäßig ist. Also bei mir kommt hier niemand in den Laden. Also tagsüber ist hier, ich brauche die Tür auch gar nicht abzuschließen, was ich manchmal tue, einfach weil ich das Gefühl haben möchte, dass das auch nicht passiert. Aber
das heißt, die Leute schreiben dich gezielt übers Netz an.
Ja.
Punkt.
Also
weil die solche Sachen wollen.
Ja.
Ja.
Das sind Stammkunden von mir, die ich schon habe, beziehungsweise natürlich auch übers Internet Leute, die auf mich zukommen, aber dass hier jemand reinkommt, das gibt's hier nicht. Deswegen kann ich diese Frage nicht beantworten, wie das mit Kunden, also wie gesagt, was Witten und so wie das mit anderen Läden hier vonstatten geht. Es gibt mittlerweile auch einige Läden hier in Witten im Vergleich zu früher, als ich angefangen habe. Also das weiß ich nicht, wie das da läuft.
Aber du hast zu tun. Du hast gesagt, du arbeitest 5 Tage die Woche, ne?
Ich mache zurzeit, mache ich 5 Tage die Woche. Es gab auch mal eine Zeit, da habe ich nur 4 gemacht. Das ist auch vielleicht irgendwann mal wieder ein Thema. Aber ich hatte einfach jetzt auch nach Corona und ich hatte einfach Bock. Also da ist das jetzt erstmal, das ist unterschiedlich, aber das war jetzt eine ganze Zeit lang 5 Tage die Woche und bisher kann ich mich nicht beschweren, dass ich nichts zu tun habe. Da bin ich sehr dankbar für, ja.
Und du arbeitest tatsächlich ausschließlich in Schwarz oder machst du zwischendurch auch mal eine Farbtätowierung? Mm-mm. Klar, jetzt nicht mehr seit dem 4.1. so, ne?
Nein, gar nicht.
Gar nicht. Weil gibt's ja auch Leute, die posten dann halt nur die Sachen, die sie forcieren wollen oder die sie dann forcieren.
Nee, ich habe damals in dieser, ich sag mal, was war das? Ja, so eine Art Übergangsphase ja irgendwie. Da habe ich sicherlich noch Sachen zu Ende gemacht. Und da gab es auch Kunden, die hatten noch asiatische Sachen, die zu Ende gemacht werden mussten. Irgendwie Arme, die ich fertig gemacht habe. Das habe ich natürlich gemacht.
Ja.
Aber ich habe dann einfach nichts Neues mehr angefangen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass es völlig reicht. Da gibt es ja, also wie gesagt, auch diverse Stilrichtungen, die kann man ja auch nur mit Schwarz bedienen. Da muss ich nicht auch noch mit Farbe weitermachen.
Ja.
Da finde ich ausgelastet.
Gab es dann auch mal sowas wie eine Durstpause, wo du gesagt hast, so okay, jetzt will ich eigentlich nur noch diese schwarzen Sachen machen, aber irgendwie will die keiner oder so?
Nee. Also bei mir jetzt persönlich nicht.
Cool.
Also das. Also es gibt immer wieder lustigerweise mal zwischendurch, kommt sehr selten vor, aber es gibt es, dass Leute mal fragen und sich vielleicht durch irgendwie Hörensagen zu mir kommen. Und die dann auch nach einer bunten Tätowierung fragen und die dann haben sich vielleicht meine Arbeiten nicht angeguckt, wie auch immer. Und dann sind sie überrascht, dass ich ja gar nichts Buntes mache, obwohl, also keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber das gibt es ab und zu, also selten, aber es kommt mal vor. Aber das mache ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe auch gar keine Farben hier.
Ja. Sind ja auch verboten jetzt.
Mittlerweile sind sie ja sogar verboten, genau, ja.
Ist die Art, so wie du tätowierst, ist die mit der Art zu tätowieren überhaupt vergleichbar wie jemand, der vielleicht Western Traditionals macht oder so? Weil du, keine Ahnung, also ich glaube, wenn du viel große schwarze Flächen, das ist ja schon fast meditativ, du musst ja wirklich nicht groß denken. Und wenn es dann an die Muster geht, die müssen dann total akribisch sein. Da kannst du nichts mal eben mit einer Schattierung nochmal so auffangen oder so.
Ja, also
es ist halt so sehr...
Es ist total durchwachsen, also es gibt Prozesse während der Arbeit, die sind extrem, da muss man sich extrem konzentrieren und da bedarf es auch einer gewissen Vorbereitung. Und es gibt natürlich Momente, in denen Flächen gefüllt werden, wo man nicht so viel denken muss, wo man einfach nur mal schauen muss, dass man da nicht irgendwie, keine Ahnung, an der falschen Stelle gerade tätowiert oder sowas.
Ja. Wie so ein Pilot. Wenn der oben ist, dann überwacht er
quasi schon Start und Landung, ja, absolut. Ja. Also ich mache ja auch nicht bei allen Arbeiten Stencils und das ist sicherlich schon was anderes, wenn man Western Traditionals macht, wo man vielleicht so arbeitet, was ich ja früher auch in gewisser Hinsicht oft gemacht habe.
Du hast gerade gesagt, es bedarf einer gewissen Vorbereitung. Was meinst du damit?
Naja, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der ein größeres Konzept haben will, mhm. dann muss man sich ja schon mal im Vorfeld überlegen, was machen wir da eigentlich?
Ja, ja.
Und dann gibt es sicherlich auch Momente, in denen ich auch viel zeichne.
Ja.
Das mache ich dann teils zu Hause und teils auf dem Kunden auch selbst. Mhm. Also das ist ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich auf dem Kunden mich sozusagen erstmal zurechtfinde und keinen Stencil einfach aufdrücke ja. und loslege.
Okay.
Also bei mir gibt's die ersten ein oder zwei Sitzungen sind oft sehr anstrengende und arbeitsreiche Arrangierprozesse.
Aha, okay.
Wo erstmal geguckt wird, wie funktioniert das überhaupt hier, die Idee.
Und auch teilweise gar nicht tätowiert wird.
Ja, also meistens wird am Ende einer solchen Sitzung schon was mit Linien gemacht.
Weil das Grundgerüst also muss
es
ja dann,
gibt,
sonst
ja,
ist es ja, sonst, sonst ist die Arbeit,
sonst
ja
ist die Arbeit umsonst. Katz, ja, genau. Es gab natürlich auch schon mal Momente, wo wir am Ende gemerkt haben, so, ey, das, nee, also, jetzt haben wir wahrscheinlich trotzdem irgendwie einen Weg gefunden, aber das lohnt sich jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir 10 Uhr abends.
Ja,
jetzt
ja,
brauchen
klar.
wir das auch nicht mehr machen.
Ja.
Es ist aber meistens so, dass am Ende der Sitzung zumindest ein paar Linien tätowiert werden. Mhm. Und dann ist ja danach dann weitergeht. Dann ist das halt vielleicht der meditative Prozess dann irgendwann, der dann eintritt, wo man wirklich dann, naja, nicht mehr so viel vorbereiten muss, sondern einfach Dinge ausfüllt mhm. und fertigstellt.
Und ich meine, das Problem ist natürlich, das ist ja fast wie bei, keine Ahnung, wenn du Musik am Rechner machst oder so. Also wann ist das Ende erreicht? Du kannst ja bei den Sachen, wie du die machst, du kannst ja immer noch einen kleinen Spirenzken reinbauen. Oder du kannst auch sagen, ich lasse es ganz grob. Oder ich nehme die Form. Oder ich, es ist ja, es ist,
also ja gut,
es
aber
ist
das ja, kannst du ja immer,
die Möglichkeit
oder?
Ist ja unendlich eigentlich.
Ja, aber das kannst du ja immer. Also ich meine, du meinst jetzt, wann ist eine Skizze für?
Ja, oder? Aber sagen wir mal so, also wenn ich jetzt an Western Traditional denke, Sacred Heart oder so, also wenn es fertig ist, dann sieht man ja, dass es fertig ist. So. Aber ja. wenn du mit figurativen, oder nicht figurativ, falsches Wort, wenn du mit solchen
so, meinst du mit irgendwelchen dynamischen
ja.
oder ergonomisch ja. geformten Dingen versuchst zu arbeiten, aber irgendwann ist ja ein Sleeve halt auch mal, ich meine, es kommt immer drauf an, man kann vielleicht immer noch mal eine Lücke finden, aber mhm. das gibt ja auch viele Leute, die lassen sich Lücken füllen mit Hintergründen, die Western Traditionals haben oder die punkten irgendwas ja. aus, die groben Dots im Oldschool oder ich weiß es nicht, ne?
Ja,
aber
ja,
das,
ja.
da gibt es ja immer, wo,
ja.
ist das Ende? Das,
ja,
gibt's
eben,
das?
Ne?
Guck dir Curly an.
Ja.
Da gibt's, weißt du, wen ich meine?
Ja klar, der hat sich immer weiter tätowieren lassen. Ne?
Genau, da gibt es auch in den kleinsten
Lücken,
gibt es dann nochmal eine Spirale oder nochmal eine Linie
ja, ja.
und so weiter.
Ja.
Da muss man für sich selber irgendwann, die Frage ist irgendwann, macht das noch Sinn oder sieht das dann, ja, sieht es dann überhaupt wirklich besser aus, muss man sich vielleicht auch mal fragen, aber ich glaube, die Frage stellt er sich persönlich wahrscheinlich nicht, ich kenne ihn nicht,
mhm.
ich finde es nur abgefahren, was man ab und zu mal von ihm sieht, aber das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, um zu zeigen,
ja,
wann ist
allem,
das Ende erreicht.
Ja, vor allem, wo
Sachen
schwarz auf schwarz gemacht werden, wo du weißt, das siehst du in der Deutlichkeit 2 Jahre
ja,
und danach
ja.
ist es wieder
und dann
eins.
Ist es
so.
Eigentlich
ne?
wieder eins, ja.
ja.
Ja, schwarz auf schwarz ist ja ist so ein Thema für sich.
Das
ne?
sieht fürs Foto cool aus.
Genau.
Das war es dann auch,
ja,
auch irgendwann.
Ja,
ne?
das kannst du, sieht vielleicht ein Jahr später schon wieder irgendwie, ist das irgendwie fast nicht mehr da, ne?
Ja.
Kommt natürlich dann wahrscheinlich wieder auf das Schwarz an, aber und wie alt die Tätowierung und wie gut das Schwarz da vorher abgeheilt ist und so weiter drauf an. Aber grundsätzlich macht wahrscheinlich das nicht so großen Sinn, nee.
Ja. Da du ja in Anführungszeichen nur mit einer Farbe arbeitest und meistens dann großflächig damit und so weiter und so fort.
Obwohl ich auch sowas wie Mandalas zwischendurch habe.
Okay, ne? so
oder Dotwork-Sachen, die auch sehr filigran sind.
Ja.
Oder wenn Leute wirklich auch mit geometrischen Wünschen
ja.
kommen, irgendwelche Endless-Patterns
ja.
oder sowas,
ja.
dann hast du ja auch wirklich sehr viel filigranes Dotwork dabei.
Worauf ich hinaus will, nimmst du vielleicht mehr Rücksicht oder hast du da mehr Einfühlungsvermögen für wie jemand, der, ich benutze jetzt zum zigsten Mal das Beispiel, Western Traditionals macht, weil du hast ja quasi nur 2 Komponenten. Du hast die Haut und du hast dein Schwarz.
Ja, du musst.
Hast du ein anderes Gefühl für eine Hautbeschaffenheit? Oder ist es jetzt.
Puh. Du meinst als andere Tätowierer?
Als vielleicht jemand, der, keine Ahnung, Western Traditionals macht und der da einfach drüber tätowiert und so. Und du musst ja eher darauf achten, weil, wie gesagt, du hast ja nur 2 Zutaten. Das eine ist die Haut und das andere ist dein Schwarz. Und das muss ja zusammen funktionieren. Oder ist das jetzt ein bisschen sehr theoretisch, meine Frage?
Ja, da weiß ich jetzt gar nichts. Also ich glaube nicht, dass es mir da anders geht als anderen.
Ja, okay.
Also Man muss es halt, wenn man nur mit dieser, also das muss halt ausballern, diese negativen und positiven Flächen, die müssen halt eine gewisse Balance ergeben. Hat jetzt aber mit der Hautbeschaffenheit sich jetzt erstmal nichts zu tun.
Ja.
Da wüsste ich nicht. Die Farbe muss von den anderen, muss, egal was man macht, die Farbe, es muss dahinter ja trotzdem irgendwie gut abheilen und gut aussehen und satt drin sein. Ne?
Ja, ja. Hast du dunkelhäutige Kunden?
Auch.
Wie gut geht das? Mit Schwarz wahrscheinlich am besten, ne?
Ja, meine Erfahrung sagt mir, es verzeiht ein bisschen mehr, ne? Also wenn der Kontrast sozusagen nicht so hoch ist,
ja.
Dann siehst du gewisse, weiß nicht, an anderen Stellen, wo du siehst, ach guck mal, da könnte ich nochmal kurz was nachstechen, hast du dann vielleicht in dem Falle manchmal nicht, je nachdem, wie dunkelhäutig jemand ist.
Ja.
Aber grundsätzlich macht man da ja nichts anderes. Das ist, ich habe jetzt nicht, aber ich erinnere mich direkt gerade an jemanden, gibt's bei mir auch. Nicht häufig, wie gesagt, aber immer gerne auf jeden Fall.
Ja. Wie wichtig oder wie sehr genießt du den Zustand des Tätowierens? Vor allem, wenn du große schwarze Flächen hast, wird immer von so einer Zone gesprochen, dass man so in so einem ganz anderen Mindset ist. Sprichst du da noch viel mit den Kunden?
Bei mir ist das so, dass ich merke, dass wenn ich was Neues starte, Linien mache, neues Design irgendwie, je nachdem wie komplex es ist, anfange zu tätowieren, dann bin ich nicht so gesprächig.
Aber ich konzentrieren muss.
Da muss ich mich konzentrieren.
Ja.
Und danach bin ich durchaus, ja, ein bisschen redseliger.
Du bist halt mehr Rohport, ne?
Wie auch immer, auf jeden Fall, klar, wenn man was ausfüllt oder schattiert und das Konstrukt da ist und man weiß, wo die Reise hingeht, und dann ist man natürlich ein bisschen lockerer. Ja. Mhm.
Was ist für dich so das Schönste für dich als Tätowierer? Wenn so ein großes Ding komplett fertig ist, oder ist das so zwischendurch einfach mal ein zwischenmenschlicher Austausch, wo du merkst, so, ey, mein Gegenüber ist total cool, was für ein geiler Job ist das eigentlich, dass man so was Schönes schaffen kann und ich dafür noch Geld kriege? Was sind so für dich die Highlights, die den Beruf für dich immer noch ausmachen?
Ja, das gibt mehrere Aspekte. Also es kann mehrere dieser Dinge, die du auch gerade aufgezählt hast. Es gibt auch tatsächlich Kunden, die mittlerweile Freunde geworden sind.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Fallen mir gerade zwei, drei Menschen ein, die in meinem Leben definitiven Platz haben.
Mhm.
Und auch keinen unwichtigen.
Die deine Kunden waren ursprünglich.
Die mal meine Kunden waren, das auch immer noch sind.
Mhm.
Ja, definitiv. Das ist natürlich schön, wenn sowas zustande kommt, wenn man merkt, irgendwie da ist man auf einer Wellenlänge, man versteht sich gut.
Ja.
Und da könnte auch, das ergibt sich dann so, dass dann über die Arbeit hinaus sich da eben eine Freundschaft entwickelt.
Ja.
Es ist sehr schön, wenn man im Arbeitsprozess merkt, dass es irgendwie in eine Richtung geht, die sich einfach gut anfühlt. Wo beide, also der Kunde beziehungsweise ich, einfach merken, so, okay, das ist einfach, ja, das passt so, das ist, das läuft hier, und das Ergebnis, das wird auf jeden Fall, das wird uns sehr zufriedenstellen.
Ja.
Arbeitest
du auch immer noch daran, schneller zu werden, oder ist dir das gar nicht so wichtig? Ja, für den Kunden ist es irgendwie, obwohl, ist die Frage, ist es für den Kunden besser, wenn so schnell tätowiert wird?
Wichtig ist ja, das ist ja jetzt die Frage, was geht mit dieser Schnelligkeit dann eventuell auch eine gewisse Akribität flöten oder
genau,
so?
Genau, richtig. Genau.
Also da bin ich sicherlich dann ja eher derjenige, der sagt, nee, dann lieber noch eine Sitzung länger, und dann haben wir aber was so, oder wo wir beide sagen, so muss es auch sein.
Ja.
Ich bin natürlich auch happy, wenn Dinge nach vorne gehen. Mhm. Es gibt auch Prozesse, die sehr ermüdend sind, die durch mehrere Faktoren beeinflusst sind, weil das Design einfach dann doch sich nicht so umsetzen lässt, wie vielleicht gedacht, oder weil dann eventuell auch man mal einen schlechten Tag hat und der Kunde es gerade nicht so gut aushalten kann und dann kommt irgendwas dazwischen und die Termine können nicht eingehalten werden und also sowas gibt's natürlich auch.
So alltäglicher Scheiß.
Alltäglicher halt, ne? Mist, genau, ja. Der ist natürlich dann ja schon so ein bisschen anstrengend auch.
Ja.
Und es ist natürlich aber, ja, wie gesagt, einfach auch schön, wenn man irgendwie nach langer Zeit ein Ergebnis erzielt hat, womit man zufrieden ist und dann sozusagen so ein bisschen so diese ganze Arbeit, diese Vorarbeit irgendwie dann auch mal sozusagen ernten kann.
Ja.
Das ist natürlich toll. Also ja. da das kennt sicherlich aber auch manch anderer.
Ja, logisch. Gibst du deinen Kunden konkretere Hinweise vielleicht? Weil es muss ja schon gesamtheitlich gut abheilen. Also vor allem große schwarze Flächen.
Mhm.
Was gibst du denen so an Pflege?
Also mittlerweile bin ich da fast schon angekommen zu sagen, mach einfach nix.
Ah, okay, krass. Okay.
Mach einfach gar nicht. Vor allen Dingen Creme nicht zu viel, lass die Folie weg. Also lustigerweise noch nicht vor allzu langer Zeit noch mal eine Erfahrung bei einem Kumpel von mir gemacht. Er hat das ein bisschen falsch gemacht. Also, schöne Grüße an dieser Stelle, falls du es hörst. Ne? Du weißt, wer du bist. Du weißt, wen ich meine. Ganz lieber Typ. Da machen wir auch gerade große Sachen und es macht auch total Spaß und so weiter. Aber
was hat er denn falsch gemacht?
Ja, der hat die Folie einfach drauf gelassen.
Viel zu lange.
Fünf Tage oder so.
Ja, okay.
Und
tut das denn so weh beim Abziehen?
Ja, der hat es anscheinend nicht auch, also komischerweise anscheinend nicht, also der hat die jetzt nicht durchgehend drauf gelassen, sondern ist zwischendurch wohl duschen gegangen, hat die aber direkt wieder drauf gemacht nach dem Duschen.
Okay.
Also nicht dieselbe, sondern neue, aber
so gar nicht atmen lassen.
Ganz genau, die Haut nicht atmen lassen, dann ist das natürlich total aufgequollen und hat sich entzündet und dann kann man natürlich gar nichts mehr machen, außer das ablassen und kannst ja auch nicht mehr cremen oder so. Da wird ja nur noch matschig, also da ist ja eh schon alles matschig, was willst du da noch cremen?
Ja.
Dann hast du natürlich riesige Krusten, die da entstehen und dann kannst du versuchen, dann über die Narben drüber zu tätowieren hinterher. Ne? Also mehr kannst du, ist auch okay geworden, das Ergebnis, aber das ich merke es bei mir selber ja auch, bei großen Flächen am besten einfach trocknen lassen. Die ersten 2-3 Tage ist die Haut eh noch auf. Was willst du da mit einer Creme reinschmieren?
Ja, ist dann zu früh. Ne?
Lass die Haut sich schließen und dann kann man immer noch ein bisschen was cremen. Aber die meisten viele cremen ja einfach viel zu viel.
Mhm.
So nach dem Motto, viel hilft viel, aber ist in dem Moment genau der falsche Ansatz.
Wir gehen nochmal zurück. Da hatte ich dich so ein bisschen an die Hand genommen und da weggeführt von dem Badezimmerspiegel, wo du mit 15 mit deinen 3-4 Kumpels irgendwie standest und euch gegenseitig da irgendwie tätowiert habt. Erste Tätowierung, die du überhaupt so wahrgenommen hast in deinem Leben? Vielleicht als Kind oder so?
Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß nur, dass ich immer schon total fasziniert war von Tätowierungen. Auch, dass es irgendwas damals ja noch war, ich bin Baujahr 78, das war halt alles noch irgendwie so ein bisschen verpönt. Ne?
Also ja, ich bin 77 und ich komme auch aus dem Pott.
Das ist meine beiden Eltern Lehrer, die Pädagogen halt sozusagen, die waren da auch nicht von begeistert, die haben mir jetzt nie Steine in den Weg gelegt, überhaupt nicht, die haben mich auch zu Hause in meinem Kinderzimmer anfangen lassen zu tätowieren, also
krass.
Vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle, aber war jetzt auch nicht so selbstverständlich, weil die da gar nicht, also ästhetisch, das war überhaupt nichts für die, ne?
Waren die wenigstens,
also meine Mutter hat immer gesagt,
wenigstens Kunstlehrer davon oder so?
Nee, mein Papa war englischer Sportlehrer, meine Mutter war Grundschullehrerin.
Okay.
Aber meine Mutter hat damals immer gesagt, ja, das sieht ganz schön aus, häng dir das doch an der Wand.
Okay.
Und auch, ich glaube, die hat auch mal sowas gesagt wie, lass das, mach das bei den anderen, aber lass das doch bei dir sein.
Ja, okay.
Ja, so.
Wer ruhig Tätowierer, aber selber
nicht. Aber selber nicht, ne? Das ist, ja, hat nicht ganz geklappt, sorry, Mom.
Ja.
Das so war damals völlig ein, nein, es war damals, es hatte ja, also es war natürlich verpönt, es war was Verruchtes, es war etwas Aussätziges, es hatte was mit Subkultur zu tun.
Du ganz warst ehrlich, als ich 8, 9 war und jemanden mit Tätowierungen gesehen habe, das waren halt auch meistens Assis.
Ja, das waren irgendwie Rocker oder irgendwelche Typen, genau. wo keine Ahnung, ne,
genau.
wo du denkst so, wow, was ist denn das jetzt?
Mhm.
Ich fand aber tatsächlich auch schon ganz früh diesen diesen künstlerischen Aspekt sehr interessant, was eigentlich möglich ist. Also, dass das erstmal überhaupt funktioniert, fand ich total abgefahren, dass man sowas überhaupt machen kann.
Dass man auf die Haut malt und es geht nicht weg.
Ganz genau. Mhm. Dass man, und damit auch ja letztendlich eine eigene Entscheidung für sich trifft, die einem so keiner mehr nehmen kann.
Ja.
Das ist auch ein Aspekt, den ich immer sehr wichtig fand und auch sehr ansprechend. Selbst wenn andere was da, oder selbst wenn es andere verbieten wollen, es gibt ja Länder, in denen das immer noch verboten ist. Ich glaube, weiß nicht, ob es in Südkorea gerade immer noch verboten ist oder zumindest ist es noch sehr, sehr heikel, das Thema.
Die chinesische Regierung hat jetzt die ganzen Fußballer aufgefordert, ihre Tätowierung weglasern zu lassen und so, weil sie wollen ja ein gutes Vorbild sein. Finde ich ja schon wieder irgendwie ganz geil.
Ja, ja, also.
Da kommt also, Tätowieren wieder in so eine Schmuddelecke, finde ich irgendwie fast gut. So,
ja, ne? Ja, ist ja heutzutage schon irgendwie bisschen irgendwie absurd, aber. Ja, es gibt ja wohl noch so Länder und Bedingungen, wo das dann eben noch ein bisschen anders ist.
Nein.
Und damals war es ja, als ich da herangewachsen bin, eben auch so ein bisschen so. Mhm. Ne? Das war eine Sache, die wollten die Eltern einfach nicht.
Genau.
Und das waren Leute, die sowas hatten, die, keine Ahnung, die kamen entweder wirklich aus der Südsee oder die waren halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise hier mit Subkultur verbunden. Und
und wahrscheinlich dann spätestens mit 13, 14, wo du dann anfängst, Musik zu hören, dann siehst
dann
du ja
hast
auch
tätowierte
Metal- oder Hardcore-Musiker
genau.
oder so.
Ja,
ne?
Ja. Aber wie gesagt, ich fand es auch schon wirklich interessant, was da auch tatsächlich geht. Ne? Wenn man sich für das Thema interessiert und Tätowierzeitungen sich angeschaut hat, dann kriegst du ja schon irgendwann ein Gespür dafür, so wow, das sind aber schon, oder da gibt es einfach Unterschiede zwischen der Knast-Tätowierung von Kalle hier vom Hinterhof sozusagen, oder dem, was man in der Tattoo-Zeitung sieht, da muss man schon irgendwie so ein bisschen, so einen gewissen Arbeitsaufwand betrieben haben, um da das und das Ergebnis zu erzielen. Und das hat mich auch relativ schnell irgendwie gepackt.
Gab es da einen Tätowierer, wo du die Arbeiten zum ersten Mal gesehen hast und dachtest so, wow, Alter, was ist das denn? Das ist ja...
Ja, Philipp Löh, ne?
Ah, okay, ja.
Philipp Löh, fällt mir jetzt spontan ein. Ich, sowas von, wie was du auch vorhin gesagt hast, von Alex Binney zum Beispiel, war ich auch beeindruckt. Auch was damals schon Hannes und Yvonne von Blut und Eisen gemacht haben hier in Deutschland, was Blackwork angeht, war ja...
Ja, die machen es ja schon seit Anfang der 90er.
Machen, ne? Ja, die haben ja schon Sachen gemacht damals, die jetzt bei Instagram auf einmal so gehypt werden, als ob es das noch nie gegeben hätte, aber das haben die ja schon vor 20 Jahren gemacht.
Ja.
Also, definitiv, geht das auf jeden Fall darauf zurück, würde ich sagen.
Und so knallbunte Geschichten, so Newschool-Sachen oder so, gab es da Leute, die dich vielleicht nicht persönlich so angesprochen haben, aber du wirklich gesagt hast, so wow, das ist extrem gut gemacht einfach.
Ja, da gab es sicherlich damals auch viele, deren Arbeiten ich spannend fand, definitiv, ja.
Mhm. Ja.
Uncle Alan fällt mir gerade ein. Ne?
Ah ja.
Oder auch hier in dem Eckel.
Klar.
Oder auch Ilja.
Ne? Ja,
das
ja.
sind definitiv auch ganz, ganz wichtige Vertreter in dieser Richtung.
Ja. Und zu der Zeit war der Ruhrpott natürlich auch ein ziemlich heißes Pflaster für geile Tätowierungen. Ne?
Ja.
Also ist immer noch.
Ja,
aber
ja.
Damals war es schon echt outstanding. Ne? Ich weiß noch, ich habe angefangen, mich tätowieren zu lassen. Dachte, ja komm, da gibt es den Andreas und da gibt es den Kai Schmidt und den Hennes und den und das. Und dann dachte ich so, ja, okay, und im Rest Deutschland? Und da war gar nicht so viel.
Ja.
Ne? Also da gab es zwei, drei Leute in Berlin, die ich gut fand. Dann gab es einen Luke Atkins in Stuttgart, wo ich gedacht hatte, ja, das wäre auch was. Ne? Aber die waren eigentlich, ich konnte das halt gar nicht glauben, dass sie alle so im Umkreis waren. Ne?
Ja, das stimmt. Das war mir damals, glaube ich, auch alles gar nicht so bewusst, muss ich
sagen. Ich wollte es nicht so wahr. Das ist so dieses Prophet im eigenen Lande.
Ich dachte,
das kann ja gar nicht sein. Ne? Und dann guckst du mal in München, da war überhaupt niemand, der mich interessiert hat. So, ne? Und du denkst, oh, strange.
Ja. Ja, irgendwas, ja, das stimmt. Ja, war mir, glaube ich, damals war mir das gar nicht so bewusst, dass das alles hier doch tatsächlich so nah ist.
Mhm. Warst du dann auch, als du angefangen hast, hast du viel Kontakt gesucht zu anderen Tätowierern? Weil waren ja relativ viele im Umkreis.
Also ich habe damals auch ein paar Guestspots regelmäßig gemacht, auch hier beim Kai von Kylitos Way.
Ah, ja. Okay.
War ich samstags immer und auch beim Gordon. Black Tide in Bottrop.
Genau.
Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle an beide.
Ja.
Das hat mir natürlich jetzt durchaus auch, so irgendwie natürlich viel gebracht, auch einfach mal zu sehen, wie läuft's denn da so ab, was machen die? Und ich meine, die Arbeiten fand ich immer super. Mhm. Und das war dann auch ganz toll, da arbeiten zu dürfen. Und da lernt man ja unweigerlich auch diverse Dinge, ne? Also von der Herangehensweise, was technische Sachen angeht, als auch den Umgang mit Menschen, mit Kunden und jeder hat da so seine eigene Fasson, wie er sein Studio leitet. Und das ist natürlich auch spannend gewesen damals alles für mich. Und ist es natürlich auch heute noch, immer noch, wenn man woanders ist.
Ja. Machst du denn noch regelmäßig Guest-Spots? Oder musst du dich so ein bisschen dazu zwingen, dass klar, jetzt war Corona und so,
ist eh scheiße, jetzt zur Zeit ist das ja eh durch. Ich hatte jetzt eher Leute hier bei mir ab und zu mal im Studio, ein Kumpel aus Italien, der auch mal hier in Witten gelebt hat und gearbeitet hat, der Ivan, der war regelmäßig hier, oder die Reihe aus Spanien, ist eine Tätowiererin aus Granada.
Machen die dann, arbeiten die auch so in deine Richtung gehen, oder sind da auch mal ganz andere Sachen dabei?
Der Ivan ist relativ breit aufgestellt gewesen von Anfang an, hat sich aber irgendwann auch eher in diese, was persönlich auf seine Interessen zurückzuführen ist, auch sicherlich in die Blackwork beziehungsweise japanische Richtung verstärkt entwickelt. Er macht sehr, sehr schöne Arbeiten, sehr sauber, aber der kann auch Porträts.
Okay.
Also zumindest so, ich sag mal so semi-realistische Porträts. Mhm. Der macht wirklich tolle Arbeiten. Die Reihe aus Granada, die ist im Blackwork in so einem, ja, wie nennt man sowas, Modern Tribal oder sowas, ein bisschen abstrakter, ein bisschen grafischer, ein bisschen industrieller.
Aha.
Sich wiederholende Muster, ein bisschen, tja, ich weiß selber gerade nicht, wie man es beschreiben soll, ein bisschen industrial angehaucht, würde ich fast sagen. Mhm. Ja, beide sehr, sehr gute Künstler, die hier, die Gott sei Dank schon öfter mal waren, und ich hoffe demnächst auch mal irgendwann wieder. Ja. Nee, ich selber war jetzt schon länger nicht mehr unterwegs. Ich weiß gar nicht. Ich war ja sehr oft in der Schweiz. Ich war wirklich teilweise auch ein halbes Jahr am Stück da und dann immer mal wieder mehrere Wochen.
Ja, vor allem denke ich so, deine Arbeiten, die sind ja meistens auch sehr großflächig. Und wenn du sagst, du brauchst teilweise ein, zwei Sitzungen, wo nur gezeichnet wird und so weiter und so fort, es empfiehlt sich ja nicht sonderlich für so einen Guestspot, ne? Guestspot ist ja eher so, kommt jemand rein, kriegst ein Tattoo.
Richtig.
Dann kommt der Nächste oder der Tag ist durch oder so.
Ja, oder man fängt halt was an und macht das. Man geht dann regelmäßig dahin und macht das dann zu Ende. Ne? Was natürlich, ja, wie gesagt, damals mit der Schweiz schon länger nicht mehr gewesen. Aber es war eine tolle Zeit da in Luzern auch. Ja, das hat sich natürlich dann gut dargestellt, indem man dann auch Sachen fertig machen konnte, selbst wenn man mal zwischendurch wieder hier war, in Deutschland, in Witten. Ja.
Ja. Findest du noch neue Einflüsse für Formen, für, oder ist das mittlerweile fast ausgereizt?
Nee, also irgendwie im Gegenteil. Ich habe immer das Gefühl, bin bei den ganz alten Quellen noch gar nicht bis zum Boden vorgestoßen.
Ah, krass, okay.
Mhm. Also es ist ein unendlicher Pool an Möglichkeiten und Ideen, der da irgendwie noch erkundschaftet werden möchte. Also da bin ich tatsächlich, da gibt's noch ganz viele Sachen, die irgendwie, ja, da, wo ich das Gefühl habe, da habe ich noch nicht mal angefasst.
Okay. Ist das dann immer in Büchern oder ist das auch mal irgendwie, ich meine, in der Natur kann man sich auch super Sachen abgucken.
Richtig, so, ne? Ja, oder auch selbst bei irgendwelchen Häuserwänden oder für irgendwelche
Ja, wenn du so ein altes Haus hast, 150 Jahre alt.
Ich habe letztens, das werden wir jetzt wahrscheinlich so nicht umsetzen, war trotzdem gut, das mal zu machen, bei mir, meinem Teppich, der ist von meiner Oma, von meinen Großeltern ist der damals, den habe ich in meinem Wohnzimmer liegen.
Ja.
Und da habe ich Muster entdeckt, die habe ich einfach.
Obwohl der da schon 20 Jahre lag oder so.
Naja, gut, den Teppich kenne ich schon sehr lange. Bei mir in der Wohnung liegt er jetzt noch nicht 20 Jahre, aber es ist total abgefahren, weil das in dem Moment einfach gut gepasst hat, so zu benutzen. Ne? Also wie gesagt,
jetzt. Also du hast das tätowiert?
Nein, wie gesagt, für die Tätowierung werde ich es jetzt demnächst nicht benutzen, weil wir da jetzt in eine andere Richtung gehen. Aber es ist, wer weiß, ich glaube schon, dass ich das irgendwann mal irgendwie benutzen werde. Das ist meistens so, dass auch wenn jetzt sich für ein konkretes Projekt etwas anders entwickelt, bedeutet das nicht, dass man das Design, was man mal gemacht hat, nicht doch mal irgendwie verbraten kann. Ne? Mhm.
Wir waren gerade eben schon in der Natur, zumindest, dass man sich da so ein bisschen Inspiration und Einflüsse und so holen kann. Ich weiß, dass du auch in der Natur, du fährst Mountainbike oder sowas, ne? Was machst du sonst noch so an Sport?
Ich fahre, also das ist jetzt aber wirklich nichts Professionelles oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise.
Just for fun.
Das ist für mich, ja, ganz genau.
Ja.
Ich gehe ins Fitnessstudio.
Okay.
Ich mache ein paar Klimmzüge, roll mich ein bisschen auf dem Boden rum. für mein Wohlbefinden. Ich dehne mich ganz viel zurzeit. Das merke ich, tut mir ziemlich gut.
Ja.
Vor allen Dingen.
Machst du auch mit so einer Black Roll?
So ja, Faszien auch, und so, auch sowas zwischendurch. Gut, ja, ne? Ja. So, ja. Ja, ich mach's halt regelmäßig. Ich mach's meistens vor der Arbeit.
Ja.
Und das funktioniert eigentlich, ja, das, ja. Also ohne Bewegung könnte ich gar nicht.
Ist das schon so ein bisschen präventiv gedacht? Weil du bist Tätowierer und sitzt den halben Tag krumm? Würdest du es auch machen, boah, wenn du...
Das, ich würde das auch so, also ja. Ich komme aus einer sportlichen Familie. Mein Papa war Sportlehrer, wir haben alle immer Sport gemacht und das gehörte immer irgendwie, so bin ich irgendwie groß geworden. Das macht man halt so, damit man lange fit ist und gesund. Und so, ja, so stellt sich das für mich eben auch.
Es gibt ja auch Tätowierer, die ewig krumm sitzen und dann müssen sich zum Sport zwingen. Weil der Arzt sagt so, ey, wenn sie nichts machen, dann tätowieren sie in 3 Jahren nicht mehr, so ungefähr.
Ne? Ja.
Aber ist ja cool, wenn man das so wie du schon in sich drin hat. Und
also es ist natürlich so, dass ich merke das natürlich auch, dass das anstrengend ist und dass das von der Haltung her natürlich auch nicht die beste gerade ist, die man da so jeden Tag einnehmen muss. Aber
du hast ja eine sehr, sehr professionelle elektrisch höhenverstellbare Liege und so, ne?
Ja, die habe ich schon Gott sei Dank sehr, sehr lange. Dieses Podest hier hat mir mal ein Kunde gebaut, Gott sei Dank. Und das ist schon sehr, sehr hilfreich. Also das merkt man vor allen Dingen, wenn man da mal nicht arbeiten kann, dass das ja sehr, sehr viel ausmacht, definitiv. Ja.
Ja.
Und also arbeitest du tatsächlich auch im Stehen? Also ich arbeite
im Stehen,
ja. Ja, manchmal. Also nicht immer, aber ich kann das hier Gott sei Dank mit der Liege und das mache ich auch manchmal. Ja.
Das ist ja, glaube ich, gerade das Wichtige, dass du nicht stundenlang in derselben, das ist ja genauso wie jemand, der im Bürostuhl sitzt, wenn er immer gleich sitzt. Ne?
Ja. Wenn du oder auch mal einen anderen Stuhl zu benutzen. Hier zum Beispiel diesen Swapper da, diese Feder, auf der man da sitzt.
Okay,
also das ist, oder einfach mal auch zu wechseln. Also
also quasi wie so ein Hüpfball als Stuhl so ungefähr.
Genau.
Ja,
okay.
Ja,
das macht schon viel aus.
Ja.
Genau, nicht immer dieselbe Haltung versuchen einzunehmen, was ja trotzdem nicht immer geht, aber man zumindest die Möglichkeit hat, das mal zu ändern. Ja,
was mit Augen?
Ja, noch funktionieren so.
Also du brauchst auch noch keine Brille oder sowas.
Ich habe mir meine Augen mal irgendwann lasern lassen.
Naja.
Allerdings glaube ich, dass es hilft jetzt nicht gegen diese Alterssichtigkeit, dass man mal vielleicht eine Lesebrille irgendwann braucht. Und es gab auch schon Momente, wo ich dachte so, kommt das jetzt demnächst mal? Gerade ist das jetzt irgendwie wieder weg, keine Ahnung. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja demnächst beim Tätowieren eine Brille auf, keine Ahnung.
Ja,
also. Dann ist das so, ist auch nicht schlimm.
Ja. Gibt Schlimmeres. Und Maschinen, was benutzt du an Maschinen?
Boah, total unterschiedlich. Also ich habe ja hier eine ganze Reihe, wie du siehst, auch hier hängen. Ich arbeite aber auch zurzeit ganz oft mit einer Rotary, Swash Drive Vader.
Aha.
Mit Modulen.
Ja.
Allerdings.
Aber grundsätzlich benutzt du alles an Maschinen.
Ja, also ich brauche jetzt nicht diesen Sound. Also ich finde das zwar, also manche Sachen, es gibt natürlich manche Nadelgruppierungen, das geben die Module noch nicht her.
Dann ist noch nicht genug Power.
Noch nicht genug Power, beziehungsweise auch noch nicht genug, also wenn du jetzt ganz fette Linien machen möchtest, solche fetten Module gibt es meiner Ansicht nach zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob diese 18er Round Shader, die es da an Modulen gibt, mit irgendwelchen anderen, die ich hier in der Schublade liegen habe, die an der Nadelstange hängen, da mithalten können.
Mhm.
Und dann ist auch die Frage, ob sie die wirklich reinkriegen, ne, die Rotaris. Aber ich arbeite eigentlich am liebsten mit einer leichten Maschine, die keine Geräusche gemacht. Das ist am entspanntesten für mich.
Ja.
Also da bin ich jetzt nicht so ein Oldschool-Hase, der sagt, das Ding muss schwer sein und das Ding muss knattern. Ne?
Mhm.
Finde ich eher störend. Aber es gehört dazu manchmal und ich bin dann jemand, der dann das Werkzeug nimmt, was für den Moment das Passende einfach ist.
Hörst du Musik beim Arbeiten?
Ja.
Ja, schon.
Im Hintergrund. Also das war immer viel Metal hier bei mir im Laden. Mittlerweile ist es auch ein bisschen was Ruhigeres, ein bisschen teilweise Elektronische, auch mal so ein bisschen was Ambient-mäßiges, was einfach so im Hintergrund plätschert. Kann ich mittlerweile ganz gut arbeiten.
Mhm.
Das läuft schon, ja.
Du hast ja angefangen zu tätowieren. Da hast du auch in Anführungszeichen normale Sachen gemacht, da hast du auch mal ein Traditional gemacht oder ein Pin-Up und so weiter und so fort. Das heißt, du brauchtest ja Zeichenskills fürs Gegenständliche auch.
Ja.
Die brauchst du heutzutage ja eigentlich nicht mehr dann so, oder?
Naja, das ist einfach was anderes. Ich muss mich anders vorbereiten auf die Arbeit.
Ja.
Also ich habe natürlich andere Referenzen, die ich benutze.
Genau.
Mit denen ich mich jetzt persönlich einfach viel lieber beschäftige, weil die mich auch irgendwie interessieren.
Ja.
Weil die kulturelle Hintergründe haben, das hat ein Pin-Up sicherlich irgendwie auch hier bei uns. Aber das sagt mir noch nicht über vielleicht eine Stammeskultur etwas aus, die dann eben, naja, eine Tätowierung deswegen benutzt, weil gerade ein gewisser Entwicklungsgrad im Leben eines Stammesmitgliedes irgendwie vollzogen wird oder so.
Ne?
Genau. Mhm. Also das sind einfach Interessen einfach, ne, die da sozusagen nicht bei jeder Vorbereitung für eine Arbeit. Ja. Manchmal ist es auch einfach, wie gesagt, einfach nur was ein Design entwerfen, ohne jetzt irgendeinen kulturellen semantischen Hintergrund, wie auch immer.
Ja.
Aber das ist was Persönliches, deswegen bin ich auch in dieser Richtung gelandet,
genau.
was mich persönlich dann einfach auch interessiert und eben auch optisch eher anspricht.
Ja. Wie sattelfest bist du da mittlerweile, was so Bedeutung und so weiter angeht? Über die Designs haben wir ja schon gesprochen und dass du auch sagst, so boah, da ist noch so viel, das habe ich noch nie benutzt und so weiter. Das
ja, gar nicht. Also ich fühle mich da völlig am Anfang. Ich weiß vielleicht ein bisschen mehr als, also keine Ahnung, kann ich gar nicht beurteilen. Also es gibt sicherlich Dinge, die ich irgendwie aufgeschnappt habe mittlerweile und weiß, klar, aber weiß ich nicht, mit was vergleicht man das? Also nee.
Aber es ist ja selbst bei vielen Leuten, die japanisch tätowieren, schon seit 20 Jahren. Selbst die sagen ja, also ja, ich weiß was so, aber alles weiß ich nicht.
Ich weiß im Prinzip, dass ich gar nichts weiß. Ja, also es ist natürlich auch so, dass die Frage ist ja auch, was wurde denn da überhaupt überliefert?
Ja, ne? Ja, genau, okay.
Also man kann, wie gesagt, dieses eine Buch, das ich dazu gerade genannt habe, mal zu Rate ziehen, aber es gibt so viele Dinge, die auch selbst die Leute, die von da kommen, einfach irgendwie benutzen, weil es dann auch gerade fürs Design einfach besser passt und ne, und dann auch, wie gesagt, viele Dinge einfach auch gar nicht den Weg gefunden haben in unsere Zeit.
Mhm. Gibt's in der Richtung auch so Kardinalsfehler? Also, dass du manchmal einen Arm siehst, der auch in so eine Richtung gemacht ist? Wo du siehst so, das hätte ich jetzt aber nicht so gemacht. Das klassische Ding ist im Japanischen, wo dann Blüten miteinander kombiniert werden, wo du ganz andere Jahreszeiten siehst oder so.
Ja.
Ne?
Das gibt es sicherlich.
Ja.
Ja. Das gibt es sicherlich. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob mir da konkret was einfällt, aber natürlich gibt es die in dieser tribalen Richtung ganz, ganz eindeutig. Ne?
Ja.
Die, wo Sachen, einfach Motive, die eigentlich an eine ganz andere Körperstelle gehören, die einfach, die einfach auf der Hüfte sitzen und auf dem Arm gar nicht auftreten und so weiter. Ne?
Ja.
Also das, das gibt's.
Wie würdest du sagen, ist so das Verhältnis prozentual, dass Leute kommen, Kunden kommen und sagen so, ich hätte gern die und die Bedeutung da drin, mach mal. Und auf der anderen Seite Leute, die sagen, soll einfach geil aussehen. Und wahrscheinlich eine Schnittmenge.
Ja.
Wahrscheinlich auch, ne?
Ja. Hm. Ja. Also es gibt viele Leute, denen ist die Bedeutung egal. Die finden einfach nur den Stil schön und
schmuckendes halt.
Ganz genau. Und es gibt Leute, denen ist das sehr wichtig, dass man zumindest gewisse Bedeutungen mit übernehmen kann. Das reicht dann meistens aber auch aus, wenn man eben sagt, komm, das und das passt hier ganz gut hin, weil, also das passt dann auch zu deinem Wunsch mit der und der Bedeutung. Ja, das prozentual festzulegen, weiß ich nicht, entzieht sich jetzt gerade meiner, müsste ich jetzt irgendwas erzählen,
ne?
Ja. Das gibt's beides.
Bist du viel mit Tätowierern im Austausch, die ähnliche Sachen, klar, Gerd Wiesbeck hatten wir schon erwähnt, oder mit den Blut- und Eisenleuten, schreibt man sich dann auch mal, wenn man keine Ahnung, also wenn man, ist ja schon eine Spezialisierung eines Stils, nimmt man auch mal Kontakt auf mit anderen Leuten, die vielleicht Gott weiß woher kommen, sagen so, ey, ich mag deine Arbeiten oder so, oder schreibt dich mal jemand an?
Das gibt's schon so über Instagram ab und
genau,
zu, dass man ab und zu mal kurz ein bisschen was schreibt, so, das kenne ich auch, aber es ist natürlich sehr oberflächlich eigentlich dann da. Also es ist was anderes, ich unterhalte mich natürlich auch, wenn ich jetzt beim Gerhard bin, mit ihm über diverse Dinge, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man da irgendwie persönlich miteinander zu tun hat. Mhm. Ansonsten, ja, wenn man, ne, auch klar, als ich in der Schweiz war mit der Jacqueline, gab es da natürlich auch einen regen Austausch. Da hat man dann auch nochmal eine ganz andere Quelle an Wissen, weil sie ja auch schon sehr lange in dem Bereich tätig ist und eine sehr fundierten Background auch hat, auch durch ihre Kontakte, die ja auch dann bis Samoa und so weiter reichen und auch Neuseeland und so weiter. Und die hat dann auch nochmal ganz andere Bücher zum Beispiel gehabt, die ich dann mir mal anschauen durfte. Da ist definitiv auch eine Menge passiert damals und hängen geblieben. Ja.
Du hattest gerade schon, wir waren gerade bei der Bedeutung und du meinst so, du weißt, dass du nichts weißt. Mhm. Arbeitest du noch daran, dass du in Zukunft mehr weißt? Wen fragt man da? Also wie gesagt, welche Quellen sind denn da wirklich glaubwürdig und wie kommt man an die ran?
Man muss die Quellen, die man hat, benutzen, noch mehr lesen tatsächlich auch. Mhm. Also da gibt's noch vieles, was ich nochmal lesen muss und dann auch besser verstehe, wenn ich manche Arbeiten sehe von anderen Tätowierern zum Beispiel, die da ganz ganz vorne mit bei sind in dieser Richtung. Das gibt's immer. Ja, man muss einfach wirklich die Augen offen halten und schauen, wie Dinge umgesetzt werden und warum sie so umgesetzt werden und warum andere eben nicht umgesetzt werden. Das sieht man anhand von Arbeiten anderer Leute, die da ganz, nimmt zum Beispiel den Jeroen Franken aus Holland, den ich jetzt persönlich gar nicht kenne, ich habe ihn einmal kurz getroffen, aber der ist ja, weiß nicht, gibt es da noch irgendwelche Worte für, was der für Arbeiten macht? Mir fällen keine mehr ein. Aber wenn,
das ist beeindruckend.
Da sieht man halt, wenn man, naja, da gibt es halt schon gewisse Dinge, die so sind, wie sie sind, weil das irgendwie halt auch, naja, weil das halt einen Bezug zur Quelle hat. Ja. Und wenn man dann die Quelle, zum Beispiel dieses Buch in der Hand hat, dann kann man da Zusammenhänge erkennen.
Okay. Und dann gehen auch mal die Augen auf.
Und dann gehen auch die Augen auf. So. Und zum Beispiel, das hat er ja zum Beispiel noch nie so gemacht. Mhm. Und das zum Beispiel ist immer eigentlich so. Aber das, ja, da muss man dann wirklich mal sehr oft und viel hinschauen, ne?
Ja, okay. Was war dein für dich persönlich schönstes Tätowiererlebnis? Wenn du mal eine Tätowierung gekriegt hast, so die einfach rundherum einfach ein schönes Erlebnis war, weil dadurch eine neue Freundschaft entstanden ist oder weil die Tätowierung so gut geworden ist.
Ja, das ist ja im Prinzip das, was da jetzt letzter Zeit passiert eigentlich bei mir.
Mit dem großflächigen Schwärzen,
die letzte Sitzung in Berlin zum Beispiel mit Gerhard und Yvonne.
Also zusammen haben die dich tätowiert?
Nee, die haben, also der Gerhard am Mittwoch und Yvonne am Freitag. Das war einfach gut, weil da so viel zusammengekommen ist, was irgendwie, ja, weiß ich, es hat einfach irgendwie gepasst, ne? Also dass das beide gemacht haben an beiden Tagen hat super gepasst und ja, das ist das, was sich da gerade so vollzieht, muss ich sagen. Mhm. Das fühlt sich gut an, fühlt sich irgendwie gut an gerade, ja.
Da kommen so quasi lose Enden so ein bisschen ganz zusammen, genau. So ungefähr,
ja.
Kann man das.
Ja.
Ja. Wie motiviert man, weil die Sessions sind wahrscheinlich dann auch bei so großflächigen Sachen nicht gerade kurz. Wenn du mittwochs tätowiert wirst, wie motiviert man sich dann am Freitag?
Ja, das war jetzt an den beiden Tagen Gott sei Dank so, dass sehr viel konzipiert wurde und auch ein bisschen, also gezeichnet wurde und ein bisschen rumgedoktert wurde und jetzt von der Wunde her nicht so viel entstanden, also keine große Wunde entstanden ist. Deswegen waren die beiden Sitzungen relativ gut zu überstehen. Die anderen Sitzungen sind, ja, da geht, keine Ahnung, wie man motiviert man sich dafür. Ich bin da Pragmatiker. Ich will das so haben.
Also AKA, Salben benutzen und so?
Ja, das auch. Ja, ja. Also da mache ich auch gar kein Geheimnis. Ich betäub so viel es irgendwie geht.
Ja. Ja, bei mir. Hast du dich auch schon mal innerlich betäubt von einer Tätowierung? Kannst du ja saufen oder sonst was machen?
Nee. Habe ich das mal ganz früher gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ach klar, früher habe ich immer Bier getrunken. Ja. Aber das mache ich gar nicht mehr. Also ich trinke eh nicht mehr so viel Alkohol und Bier dann. Also ich fahre gerade am besten wenn ich da fit in die Sitzung gehe eigentlich, ne? Körperlich, ja, körperlich fit in die Sitzung gehe und Vitamine mitnehme, also Obst und ja, und dann einfach da mich da irgendwie durchzwinge.
Klar.
Und am Ende des Tages mich mit einer schönen Rahmensuppe belohne irgendwie.
Ja, ja, sowas.
Das ja, das ist zumindest die akute Herangehensweise.
Ja. Kannst du oder entwickelt man das über die Jahre, dass man immer besser auf Kunden einwirken kann, dass die das auch durchstehen? Kriegt man da, wird man da sensibler für oder legt man da auch manchmal oder vielleicht
kommt
nach,
ja
nach einer gewissen Zeit so eine Scheißegal-Attitüde, so nach dem Motto, ey, ist mir jetzt egal,
ja, wir müssen jetzt durch. Es kommt ja auch immer darauf an, wer ist der Kunde? Was hat der erstmal für eine Tagesform, beziehungsweise wo kommt der her und was hat der gerade für einen Aufwand auf sich genommen, um zu dir zu kommen? Wenn Stimmt. das jetzt jemand ist, ja. der von aus Dortmund kommt hier oder was weiß ich, aus Witten meinetwegen hier auch oder um die Ecke,
da kann man auch
dann, mal anderthalb Stunden dann ist machen, der ganz oder? Schnell auch dabei und sagt, hey mal, Colin, heute habe ich die Schnauze voll, ich bin ja in 3 Wochen eh wieder hier.
Ja, genau.
So, und wenn jetzt aber jemand von weiter wegkommt, der ganz genau weiß, okay, jetzt bin ich schon 3 Stunden Auto gefahren, jetzt macht das auch keinen Sinn, nach 2 Stunden wieder nach Hause zu fahren, nee. Dann steht da natürlich auch eine ganz andere Motivation irgendwie, zumindest an dem Tag dahinter. Ne?
Ja.
Insofern ja, ist das sehr, sehr unterschiedlich.
Ja. Empfiehlst du Kunden auch Sachen? Also musst du jetzt keine nennen, aber irgendwelche Salben oder so?
Ja, also ich empfehle denen die, alles was ich auch benutze,
ja, ja,
empfehle ich den Kunden auch.
Ja.
So wie ich das gerade bei dir auch gemacht habe. Mach mal deinen Rücken fertig.
Schnauze. Der Schando hört nicht zu. aber es gibt ja durchaus auch Zeug, dass die Haut dann so irritiert, dass es dann schwieriger ist, darauf zu arbeiten. Das ist wahrscheinlich auch schon Erfahrung.
Ja, aber ich finde, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was man dadurch gewinnt.
Ah, okay.
Also wenn man dadurch 2 Stunden länger tätowieren kann, dann hat man viel, also es ist, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Haut ein bisschen schlechter zu penetrieren ist, wenn die sich so aufschwemmt oder wenn die hart wird durch so Cremes, aber deswegen geht's ja trotzdem noch. Vielleicht brauchst du 10 Minuten, ich weiß es nicht, vielleicht bist du ein bisschen länger oder keine Ahnung, aber das trotzdem kann man ja deswegen irgendwie 2 Stunden länger tätowieren und dann hat man eben auch 2 Stunden länger was erarbeitet, ne?
Wir kommen traditionsgemäß zu meinen letzten beiden Fragen. Weißt du, welche das sind?
Was kann der Mensch?
Ja, genau. Was kann der Mensch Colin Zumbro gut und was kann er nicht so gut?
Ja, was kann ich gut? Also ich habe eine gewisse Geduld, glaube ich, in vielen Dingen, die manchmal auch nicht zuletzt bei der Arbeit, aber das geht ja gerade nicht um die Arbeit. Also in vielen anderen Dingen vielleicht auch, die ich mitbringen kann. Ich habe eine gewisse Empathie. Das fällt mir jetzt einfach so spontan ein.
Ja.
Was kann ich nicht gut? Ja, ich bin pingelig, das hatten wir vorhin irgendwann schon mal, das ist auch oft hinderlich. Manchmal bin ich zu genau in gewissen Dingen und sehe das.
Was ist dann hinderlich? Also, dass es dann zu lange dauert manchmal?
Ja, das
so alltäglichen
das
Sachen?
Halt ganz genau.
Okay.
Ganz genau, dass ich mich verhedder.
Okay.
Ne,
das heißt, du schreibst 20 Minuten Einkaufszettel oder sowas?
Ja, zum Beispiel. Ja,
oder
ich fange irgendwas an und kann, also, keine Ahnung, das sehe das große Ganze nicht und verliere mich im Detail, so, ne, sowas.
Ja.
Also ich habe jetzt gar keine konkreten Beispiele, aber dann komme ich in Zeitdruck durch solche Dinge zum Beispiel.
Ja.
Ja, und bin dann vielleicht, weiß ich auch nicht, mal unpünktlich, will ich gar nicht sein oder sowas. Also bin ich grundsätzlich, glaube ich, nicht zu häufig. Naja, das ich kann auch nicht so gut mit irgendwie Druck, also wenn Leute auf mich Druck ausüben, da kann ich nicht so gut mit umgehen.
Ja.
Da gehe ich dann in so eine Abwehrhaltung irgendwie.
Ja.
So, nee, das dann lieber doch nicht oder so.
So wie du dich beschreibst, glaube ich, dass es tatsächlich Sinn macht und dass du diesen Tätowierstil für dich ausgewählt hast, so wie du ihn ausgewählt hast, weil irgendwie macht das ganze große Bild macht für mich insgesamt auf jeden Fall Sinn.
Ja. Okay, ja, das ist gut. Das ist gut zu hören.
Colin, vielen Dank.
Danke dir, Olli. Danke.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.